Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr am Montag schon dabei gewesen seid, dann habt ihr zugehört, wie wir den Osten sortiert haben. Und weil bei uns Logik König ist, kommt entsprechend heute der Westen. Und wie in diesen Folgen, ich meine, wir müssen da ja, ich habe am Montag von 30 Teams gesprochen erst, es sind 15 Teams, wir müssen einiges besprechen. Deswegen starten wir direkt durch, ohne lang Blabla außenrum, mehr oder weniger zumindest. Und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber, der niemals ungeradlinige
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich habe zwar gesagt, wir legen direkt los, aber bevor es losgeht, nehme ich mir noch mal ganz kurz 10 bis 50 Sekunden Pause.
Pause? Okay. Das ist das deine Schweigeminute jetzt für irgendwas, oder?
Nee, ich habe einfach gedacht, ich mache es einfach mit Giannis beim Freiwurf.
Ach so, ja, okay. Ne?
Das Spiel gegen Denver, ich habe den Schluss tatsächlich noch live gesehen. Und das ist natürlich dann auch geil, wenn du den Broadcast quasi vom Heimteam dann in dem Fall anschaust.
Ja, ja, und das habe ich auch gesehen.
Die sich natürlich das iPhone nebenher laufen lassen und One Mississippi, Two Mississippi und so. Aber ich frage mich, ich habe mich da nur, keine Ahnung, das Thema ist ja schon ewig. Also dieser Call dann kurz vor Schluss beim, keine Ahnung, wie viel Freiwürfe er am Ende hatte, aber bei Freiwurf Nummer 14 von 18, wo man sich dann denkt, warum nicht gleich? Zach Lowe hat ja auch gesagt, also bin ich auch zu 100% auf seiner Linie, einfach immer abpfeifen, dann hört es auch irgendwann auf. Und dann frage ich mich halt immer, ich finde es halt geil, wenn du schon kein so guter Freiwerfer bist, also ist zumindest meine Logik, ich kenne Giannis Logik ja nicht, aber wenn du kein so guter Freiwerfer bist, das heißt, wenn es dir Probleme bereitet, warum du dir dann noch so ein Hindernis aufbaust oder noch mehr Druck aufbaust, wenn die ganze Halle dann irgendwie schon drauf wartet und so, oder die ganze Halle dann irgendwie noch dich noch eine Möglichkeit hat, noch ein Ventil hat, um dich zu stören. Oder du sagst natürlich, ich performe unter Druck noch besser und deshalb triffst du ihn. Ich weiß es nicht. Aber dass er wirklich mittlerweile 13, 15 Sekunden braucht, ist schon krass.
Ja, mittlerweile ist gut. Das war bei dem Finals-Run, bei dem Titel-Run von den Bucks auch schon
ein
Thema, ja. Oder? Da haben sie doch auch bei den Netz-Spielen in der Serie irgendwie über den Jumbotron dann den Countdown gemacht und der war ja auch irgendwie immer drüber.
Ja.
Es stimmt, also es ist eigentlich ein legitimer Punkt. Ich weiß auch nicht, warum man sich eine Routine zulegt, die ja eigentlich den Schwierigkeitsgrad jetzt nicht runterschraubt, sondern eher erhöht. Also dadurch, dass es halt noch lauter wird, dass es so ein offensichtliches Thema ist, auf das sich Leute stürzen können. Das weiß nur Giannis. Also, aber
wäre auch mal eine Frage, die man ihm mal stellen könnte. Aber also ganz ernsthaft, weshalb er sich so lange Zeit nimmt? Also ob das nicht tendenziell eher störend ist.
Ich kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass Giannis dann nicht die Wahrheit sagen wird, weil er das grundsätzlich relativ
unter vier Augen. Man müsste unter vier Augen off the record machen, so weißt du?
Ja, ja gut, das ist vielleicht ein Versuch wert.
Aber ich weiß nicht, ob ich ihn in den nächsten ein, zwei Wochen treffe, falls mache ich es auf jeden Fall.
Ja. Ja, kannst du ihn einfach mal wieder anrufen, vielleicht geht er ja ran.
Ja, genau. Manchmal geht er ran, wenn ich anrufe. Ja.
Sagt
nur kurz dann, pöbelt dann und dann legt er wieder auf, aber vielleicht.
Sie haben sich verwählt, sagt ja. Er und dann legt er auf. Alter Klassiker.
Den Button habe ich vorhin entdeckt.
Okay, ja. Einmal off-topic möchte ich dann auch. Und zwar hast du gesehen, dass Dreier-Contest jetzt offiziell auch mit einem Shootout zwischen Steph Curry und Sabrina Ionescu
auf wird? Habe ich gesehen.
Eigentlich ganz geil, oder?
Ja, voll. Voll gut. Also, ist spannend. Es ist natürlich, öffnet natürlich Tür und Tor, je nach Ausgang, für Diskussionen in die eine oder in die andere Richtung. Aber ich find's cool. Also, es gibt dem Ganzen nochmal irgendwie eine neue Komponente und eine zusätzliche Würze. Und warum nicht? Also.
Ich finde sowieso, dass es auch eigentlich Sinn ergibt, diese ganzen Contests auch mal ein bisschen zu öffnen. Ja, also aber auch so mit dem Dunk-Contest, weil das halt einfach irgendwie.
Für uns meinst du jetzt?
Den Dunk-Contest? Für uns vielleicht nicht, aber es gibt ja Leute, die das halt mehr oder weniger, also die jetzt nicht in der NBA spielen, aber mehr oder weniger professionelle Dunker sind und wesentlich spektakulärer sind als die Leute, die man dann so von NBA-Seiten über die letzten Jahre teilweise gesehen hat. Und also ich fände es, also wenn jetzt Mac McClung seinen Titel verteidigen darf, obwohl er kein aktiver NBA-Spieler ist, sondern in der G-League rumzockt, warum dann nicht das halt noch weiter öffnen und halt gucken, hey, kriegen wir das Ganze vielleicht noch viel interessanter, als es ist. Weil momentan ist es ja einfach nicht wahnsinnig interessant, wenn man ehrlich ist.
Meinst du, dass ein Grund vielleicht ist, dass halt sich die Spieler nicht in Anführungszeichen blamieren wollen. Also, dass ja. du als NBA-Spieler dann eben unterliegst gegen einen nochmal in Anführungszeichen No-Name-Amateur. Und dann, ja, genau. Und es ist ja genauso beim Dreierkonz. Ich erinnere mich auch noch an Draymond Green und Kevin Hart damals.
Was war da?
Da haben sie, glaube ich, auch so einen Dreier-Contest gemacht beim Ostergame und Draymond Green hat gegen Kevin Hart verloren.
Ich kann mich nicht dran erinnern, finde ich aber gut. Also ich finde, man kann es einfach mal machen.
Ja, eben, genau. Also es war dann wohl auch ganz ganz witzig, glaube ich, aber manche, es will vielleicht nicht jeder, ich weiß es nicht.
Ja, deswegen finde ich es ja von Curry sympathisch, dass er halt einfach sagt, ja. so, also klar, ist natürlich auch Marketing-Event, aber es ist es ja alles.
Ja.
Und insofern, warum das nicht einfach machen, warum nicht das Selbstbewusstsein haben. Wenn er verliert, ist auch okay. Wenn er gewinnt, ist auch okay. Also,
dann hat er immer noch
ist ja sonst auch nicht so, dass der beste Dreierschütze, also derjenige, der den Dreier-Contest gewinnt, der gilt ja jetzt sonst auch nicht zwingend als der beste Shooter aller Zeiten. Also es ist ja nicht so, dass Curry den die letzten 15 Jahre am Stück immer gewonnen hätte. Ja. Das ist ja, also ist genauso mit dem Dunk-Contest. Aber da ist ja also auch seit Jahren so, dass die Stars halt einfach nicht mehr mitmachen, weil sie sich nicht blamieren wollen. Das ist ja der Hauptgrund dafür, schätze ich mal zumindest.
Ja, uns ist eine gewisse, aber meinst du, ist es wirklich so eine Belastung? Man spricht ja auch immer so ein bisschen von einer Verletzungsgefahr.
Aber das halt nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist halt eher so das Thema Kreativität.
Mhm.
Und also ich meine, es ist ja auch so, man hat halt, glaube ich, so ziemlich alle Dunks schon gesehen. Es ist sehr schwer, da nochmal irgendwas neu zu machen, was halt noch nicht gesehen wurde. Und wenn man, wie zum Beispiel LeBron, der 10 Jahre lang am Stück angebettelt wurde, dass er da doch mal mitmacht, weil er einfach der größte Star ist. Wenn der nicht denkt, hey, mir fällt irgendein richtig geiler Dunk ein, den ihr noch nie gesehen habt, kann ich verstehen, dass er nicht mitmacht.
Ja.
Aber das ist halt dann, ja, das, was letztendlich dazu führt, dass so Dunk-Contests von G-Leaguern und Fringe-Rotationsspielern ausgetragen wird und man sich am Ende nicht wirklich dran erinnert. Also könntest du die letzten 5 Slam-Dunk-Contest-Champions aufzählen? Oder die letzten 3?
Mal kurz überlegen. Mike McClung.
Ja, den habe ich dir ja schon gesagt.
Ja. Oh, was davor? Nee, ich kann.
Das ist mein Punkt. Ich kann es nämlich, glaube ich, auch nicht. Und das wäre früher anders gewesen. Früher war da schon der Begeisterungsfaktor größer, aber auch, weil die Spieler halt einfach einen anderen Stellenwert hatten oft.
Ja, und ich meine, Levine gegen Gordon Part 2, glaube ich, wäre auch nicht mehr das Gleiche. Also, die haben zu viele Kilometer mittlerweile in beiden.
Das ja. Also aber ich meine, das waren halt so die letzten richtig monumentalen.
Ah, der war schon sensationell. Also da waren auch diverse neue Geschichten dabei oder halt.
Ich meine, Aaron Gordon ist wahrscheinlich auch ein Top 5 Slam Dunk Contest Performer all time und hat ihn dann beide Mal ja nicht gewonnen. Ne?
Ja. Das Geilste ist dieses Bild, also über das Magic quasi sitzend über das Magic Maskottchen springt. Dieses Bild, wo er so in der Luft steht und den Ball so unter seinen Beinen hat, die Beine angewinkelt, überragend. Also
ja. Naja, wie gesagt, ich wollte auch meinen Off-Topic-Moment.
Ja, sehr gut. Ist angekommen. Jetzt noch ganz kurz, es gibt ein bisschen Verletzungen. Also Julius Randle, haben wir am Montag drüber gesprochen, wissen wir mittlerweile mehrere Wochen.
Ja.
Ungünstig für die Knicks. Wird jetzt interessant, je nachdem, ob sie auch noch Richtung Trade. Da wird ganz kurz, jetzt kommen wir ein bisschen mehr Off-Topic, aber weil ich es wirklich interessant fand, bei ESPN gab es irgendwie, haben sie so ein bisschen Trade, also Trades, die sie sich wünschen, aufgeschrieben. Und Bobby Marks hat Mikal Bridges zu den Knicks, also er hat auch gesagt, das ist quasi unmöglich, dass es passiert, auch weil die Nets laut Wojnarowski um Bridges aufbauen wollen, aber quasi Proposal war dann auch Bridges für Evan Fournier, Quentin Grimes und ich lese jetzt nicht jeden einzelnen vor, aber eine Armada an First-Roundern. A, wäre das ein Angebot, bei dem die Nets schwach werden sollten, abgesehen von der Tatsache, dass Bridges dann einfach über die Bridge nach
das gibt's heute wahrscheinlich ziemlich oft, oder?
In den Garten ziehen würde.
Ja.
Und ja, aber wäre das was, wo du sagst, also genau, sollten die Nets schwach werden, wenn es wirklich, also sind, glaube ich, mehrere, so 5 First Rounder oder so sind mit drin und wärst jemand, der den Knicks dann wirklich weiterhelfen würde und das Roster noch mehr ausbalancieren würde?
Also es würde die Knicks noch besser machen, als sie gerade sind, halt um noch einen sehr guten Spieler ergänzen, aber meiner Meinung nach nicht um genau den Spieler, den sie jetzt brauchen, um den nächsten Schritt zu machen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass das der Typ ist, für den sie ihre Pick-Armada opfern sollten. Mhm. Weil ich eher denke, das muss eigentlich ein dynamischere Offensivspieler sein, den sie da noch brauchen, weil es halt, also ich meine, jetzt ohne Randle dann eh, aber selbst mit Randle ist es ja so, dass Jalen Brunson sich schon sehr abhebt vom Rest des Teams in Sachen Shot Creation. Ich glaube eher, dass es halt so jemanden, also eine größere Version davon, jemand, der halt auch noch wirklich Offense initiieren und schultern kann, dass es sowas eher noch braucht als jemanden, der halt so König der 3&D Wings ist, der also natürlich auch ein bisschen Eigencreation hat, aber du weißt, was ich meine, der eher so drittes Glied in der Offense ist. Da würde ich sagen, das wäre nicht der Typ, den die Knicks jetzt am dringendsten brauchen. Und abgesehen davon gab es zwischen den Nets und Knicks, glaube ich, seit den frühen 80ern keinen Trade mehr.
Ja, das stimmt, also, genau, ja. Ist ewig.
Aber aus Nets-Perspektive würde ich es wahrscheinlich machen, weil 5 Erstrunden-Picks für Mikal Bridges, der ein sehr guter Spieler ist, aber wie gesagt, nicht unbedingt der Typ Franchise-Player, ist jetzt nicht verkehrt.
Ja. Ja, eher Typ Paul George wahrscheinlich dann für die Knicks.
Das wäre ein Traum, ja. Dann, das wäre wahrscheinlich, also so, wenn man sich einen schnitzen könnte, wäre das ziemlich perfekt, würde ich sagen. Ja.
Ist schon auch geil, wie Paul George irgendwie sneaky, wenn er fit ist, einfach Jahr für Jahr performt, ne? Er ist nicht mehr so auf dem Radar wie früher, aber er ist einfach eigentlich immer gut, wenn er spielt.
Ja, und ich meine, also auch wenn man sich sein Resümee so anguckt, der hat halt in einer Ära mit Durant, LeBron und Kawhi gespielt, deswegen geht man dann halt leicht ein bisschen unter, aber wenn man jetzt danach guckt, welche Forwards willst du über die letzten Jahre haben, dann er ist ja immer die Antwort nach den dreien.
Ja.
Eigentlich. Und halt schon konstant war zu Beginn seiner Karriere defensiv noch besser, als er jetzt ist, aber er ist immer noch gut so und halt einfach ein sehr guter, variabler Offensivspieler, den du jetzt vielleicht nicht zwingend als deinen Franchise-Player Nummer 1 haben willst, aber so als zweiter Spieler ist er dann wiederum schon fast überqualifiziert und halt auch jemand, der einfach alles machen kann. Und insofern, ja, hat er schon seinen Wert. Ist halt immer, ist er dem mehr verletzt oder relativ, also zumindest oft genug.
Ja.
Aber ist ja trotzdem jemand, der auch jetzt schon, wenn er jetzt morgen aufhören würde, in der Hall of Fame landen würde. Da muss man sich nichts vormachen.
Ja, zu 100%. Und wer weiß, vielleicht reicht es ja für die Meisterschaft dieses Jahr.
Es könnte sein.
Es ist nicht ausgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Vorher noch ganz kurz, aber Embiid, hast du es gesehen?
Ich habe die Szene gesehen, ja.
Sah ungut aus. Also die Kombination aus viel Gewicht auf dem überstreckten Knie und dann auch die Reaktion von Embiid. MRA war jetzt noch nicht. MRA, MRI.
MRT können wir auch MRT. Sagen. Wir sind ja streng genommen immer noch ein deutscher Podcast. Ja,
ganz streng genommen. Auch wenn ich gerne mal den Anteil englischer Wörter messen würde, so ein Prozent.
Oder wie? Hoch genug, schätze ich auch.
Auf jeden Fall. Ja, war ja schon bitter, ne? Also vorher war ja auch nicht sein Spiel quasi und das erste Mal eben keine 30 Punkte erzielt und dann ging es dahin.
Ja. Ja, ich will da gar nicht drüber spekulieren. Nein. Mal gucken, was bei rauskommt. Ich hoffe, dass es nicht zu wild ist.
Wir drücken die Daumen. Hast du Gedanken zu Patrick Williams, der jetzt auch 2 Wochen mindestens raus ist?
Nein. Du?
Ja, ist schade.
Okay, ja, gut. Das.
Bis nach dem All-Star-Break wahrscheinlich. Eventuell kommt er dann zurück. Hat ein akutes Knochenödem im Fuß.
Das klingt irgendwie auch unangenehm.
Das klingt unangenehm, ja. Also heißt, dass Flüssigkeit im Knochenmark ist und ist wohl schmerzhaft.
Es klingt auch so, als wäre das wahrscheinlich schmerzhaft.
Ja, also von daher auch an dieser Stelle von unserer Seite gute Besserung Patrick Williams. Und dann können wir so langsam Richtung Sortieren gehen, oder?
Das können wir machen.
Allerdings nicht ohne vorher eine kleine Runde Werbung zu machen. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch alle möglichen Quoten in der NBA anschauen. Ihr könnt einzelne Spiele anschauen. Ihr könnt die Conferences euch anschauen. Und ihr könnt den Meister tippen. Und wir haben uns mal überlegt, wir schauen uns an, welche Quoten denn so die Top-Teams im Westen mittlerweile haben. Und dass die Buchmacher die Nuggets vorne haben, überrascht mich jetzt nicht. Haben eine 5,3er-Quote. Dann viertbeste Quote der Liga, und deshalb habe ich gesagt, wir sprechen gleich drüber, sind schon die Clippers mit 8, dann kommen die Sixers und dann kommen schon die Suns mit 15, OKC 18, die Wolves mit 20 und dann schon unsere anderen Freunde aus LA, die Lakers mit 25. Wie immer meine Frage an dich, Ole, welche Quote ist für dich am interessantesten? Welchem Team traust du es am ehesten zu, die Nuggets quasi doppelt zu entthronen? Erst als Western Conference Champion und dann als insgesamt. Also World Champion natürlich, klar.
Ich würde sagen, dass die Buchmacher das momentan richtig haben, indem sie den Clippers die beste Chance dafür geben. Also das muss man jetzt mittlerweile schon sagen, es ist jetzt nicht mehr ganz neu, sondern es war jetzt halt über echt einen längeren Zeitraum einfach ein sehr konstantes, sehr gutes Team. Es ist eins, wo ich keine ganz eklatanten Schwächen sehe, was sie ein bisschen abhebt von den jüngeren Teams und auch von den Suns, die da halt noch kommen. Und sie haben halt einen Spieler, der in eine Serie mit Jokic gehen kann und eventuell besser sein kann als Jokic mit Kawhi Leonard. Das haben nicht so viele. Es ist natürlich, weil wir hier über die Clippers sprechen, immer eine Frage, bleiben die gesund, bleiben die zufrieden, ist jeder happy mit dem, was er macht? Sie sind ja momentan schon nicht gesund, weil Zubac ausfällt zum Beispiel. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Team, was halt einfach, die können verschiedene Stile spielen, die haben drei Leute, die sich sehr gut Würfe kreieren können, die haben irgendwie ihre Hierarchie gefunden und können verteidigen, haben eine sehr gute Offense und so. Die lassen, finde ich, nicht viele Wünsche übrig und das hebt sie so ein bisschen ab von, wie gesagt, Phoenix, OKC und Minnesota, die vielleicht auch, oder ja, was heißt vielleicht, ich würde schon auch sagen, dass die gewisse Chancen haben, aber da muss mehr zusammenlaufen. Bei den Clippers denke ich mir, wenn die einfach nur gesund sind, dann haben die halt einfach direkt eine Chance. Dann sind sie irgendwie so zusammen mit Denver und Boston, müssen die eigentlich zu den absoluten Top-Favoriten zählen.
Eine Variable vielleicht noch, James Harden in den Playoffs. Also da
klar.
Wie gut, aber auch das, ja, ich bin dann auch mal, ich überlege mal, okay, neue Situation, wie gesagt, er muss nicht. Er hat Paul George, er hat Kawhi. Es ist irgendwie so ein bisschen, er ist, glaube ich, weniger gefragt, noch dazu weniger gefragt als Scorer. Da ist auch noch Norman Powell von der Bank und es gibt mehrere Möglichkeiten, ihn da zu entlasten und er kann sich vielleicht noch mehr aufs Playmaking konzentrieren. Haben wir auch schon drüber gesprochen, er muss dann nicht nur als Pick-and-Roll-Ballhändler oder nicht nur, aber größtenteils als Pick-and-Roll-Ballhändler irgendwie tätig werden. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Vielleicht, ja, hat weniger Last. Vielleicht hilft das. Also, ja, ich finde auch die Clippers am interessantesten. Also, irgendwo momentan. Wie gesagt, Gesundheit ist ein Faktor. Was passiert noch Richtung Trade-Deadline? Macht OKC noch was? Phoenix, ja, keine Ahnung, wie kommt Phoenix noch ins Rollen? Ist auch noch eine, weil wenn es bei denen offensiv läuft, dann ist das schon auch sehr, sehr gut. Aber ja, ich finde die Clippers auf jeden Fall auch am interessantesten momentan. Abseits von den Nuggets natürlich, weil.
Genau, die Nuggets würde ich schon auch jetzt immer noch sagen, haben die beste Chance, aber es ist halt einfach historisch betrachtet. Es ist jetzt nicht unbedingt immer selbstverständlich, dass ein Team, was Meister geworden ist, und selbst wenn man da sagt, qualitativ sind die vielleicht immer noch am besten, dass die dann das auch sofort verteidigen können und wieder verteidigen können und so. Es kommt halt auch bei so einem Playoff-Run öfter mal dann irgendwas dazwischen. Und ich glaube, ja, wie gesagt, die Clippers sind das Team, was am ehesten gute Karten hat. Einfach auch, weil die vom Matchup her besser zu den Nuggets passen als zum Beispiel die Suns, würde ich mal sagen. Mhm. Weil die halt einfach, ja, nicht diese Art von Länge und Physis mitbringen können. So, die Suns sind halt eher so ein, abgesehen von Nurkic, der jetzt auch nicht der allerbeweglichste Verteidiger ist, sind es halt, das ist eher ein schmales Team, sagen wir mal. Und das sind halt die Nuggets nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass die da eher ihren Spaß mit haben. Die Clippers, die haben auch eine ziemlich gute physische Komponente.
Es wird interessant. Die ganze Geschichte ist natürlich wie immer ohne Gewähr. Und bevor wir weitermachen, hört euch noch folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18+, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit zurück und direkt natürlich wieder zu den nicht ganz so guten Teams der Conference. Wir fangen ja immer unten an. Und wie groß ist dein unterstes Tier? Und welche Teams sind drin?
Es sind drei Teams drin und die unterscheiden sich aber auch ein bisschen voneinander. Also ich habe es nicht in diesem Jahr genannt und eigentlich sind da aber zwei Teams drin, wo es halt auch dann ziemlich direkt bedeuten könnte, vielleicht aber im nächsten Jahr. Mhm. Und eins, bei dem ich denke, die sind viel, viel weiter davon entfernt. Das sind halt die Blazers. Also da würde ich schon sagen, die stehen tendenziell am weitesten unten, obwohl die auch phasenweise immer mal ganz gute Spieler haben und mit Anthony Simons unter anderem auch jemanden, der echt, glaube ich, ziemlich große Upside zeigt gerade. Echt ein guter Spieler ist. Aber da, die sind halt noch am weitesten vorne, glaube ich, am Anfang meine ich, in ihrem Neuaufbau. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es so Richtung Trade Deadline aussieht. Also man denkt ja immer eher Seller, würde auch eigentlich Sinn machen, aber wie viele von den Spielern sie dann wirklich irgendwie abgeben können oder wollen, ist halt auch so eine Frage. Also so Leute wie Jeremy Grant, wie Malcolm Brogdon, Matisse Thybulle auch oder so, die könnten sicherlich woanders mithelfen. Aber was dann der aufgerufene Preis ist und was Leute dafür zahlen wollen, weiß man auch nicht so recht. Also Brogdon hat ja jetzt auch gesagt, er hätte auch nichts dagegen, wenn er halt bleibt, weil er sich da eigentlich wertgeschätzt fühlt und ihm das Spaß macht. Ist natürlich kurz vor der Deadline auch immer so, dass man da jetzt nicht jede Aussage zwingend glauben muss, aber ja. Ich bin mal gespannt, wie viel da wirklich passiert.
Ja, es ist ja, also ich habe ja nach dem Holiday Trade, als er nach Portland ging, gesagt, es ist natürlich auch ganz cool, wenn du gerade für so einen jungen Guard wie Henderson und auch für Simons und Sheldon Sharp einen Veteranen hast als Leader, und habe Holiday gedacht, wäre ganz gut, aber Brock natürlich auch. Gleichzeitig, wie du sagst, ist es natürlich immer so eine Frage, was wird vor der Trade-Deadline, was soll dem Team nur helfen, noch etwas mehr zu bekommen, und was heißt wirklich, also ich glaube, aber zumindest scheint ja Brogdon nicht unglücklich zu sein, sollte er bleiben. Und dann ist natürlich die Frage, bei uns ist ja das Ding so, okay, wir fragen uns, was sie brauchen. Finde ich jetzt im Moment, was rein aufs Spielerische gesehen, gar nicht so einfach, weil man ja theoretisch denken würde, okay, sie haben jetzt junge Guards, vielversprechend, die scoren können. Wer Henderson als Spieler wirklich wird, muss man natürlich sehen. Aber sie haben eben auch den Veteranen in Brogdon, sie haben Wings, sie haben eine gewisse Länge, sie haben einen Center wie Ayton. Ich glaube, und deshalb würde ich so ein bisschen auf Henderson münzen, weil ich glaube, dass da das Ding ist einfach Geduld. Momentan ist halt, du kannst natürlich nach jetzt einer guten Saisonhälfte kannst du natürlich schreien, Bust, weil absolut ineffizient, weil dieser Burst vielleicht, mit dem man gerechnet hatte, diese Explosivität, mit der man gerechnet hatte, gar nicht so extrem da ist, wie man es gedacht hatte. Und weil er halt einfach, weil es sehr, sehr inkonstant ist. Gleichzeitig, junge Guards haben es in der Liga nie leicht. Man sagt das immer so, aber irgendjemand hat letztens aufgezählt, also De'Aaron Fox zählte zu den ineffizientesten und in Anführungszeichen schlechtesten Spielern der Liga, als er gespielt hat. Jamal Murray hat seine Zeit gebraucht. Nicht zuletzt Coby White hat seine Zeit gebraucht. Aber es ist einfach als junger Guard und auch theoretisch tendenziell Lead Guard, glaube ich, ist es einfach, dass man denkt immer, also oder ich denke dann auch, ja, aber so ein Talent, das muss doch passen. Man muss doch jetzt was sehen. Und deshalb ist man dann, verliert man vielleicht schnell die Geduld. Aber ich glaube, dass ich das, so wie zum Beispiel Denver gemacht hat mit Murray. Also ich weiß auch, wie am Anfang, und es war gar nicht mal mehr so am Anfang schon, so auch nach 2, 3 Jahren, man bei Murray noch gesagt hat, wie inkonstant er wäre und kann er das liefern. Und mittlerweile weiß man halt, dass er auf der allergrößten Bühne phasenweise der beste Spieler auf dem Parkett sein kann und halt eine Defense manipulieren kann. Und das ist halt einfach, das ist eine Entwicklung. Und ich glaube, das ist halt, wie gesagt, im Fall von Henderson, man mag jetzt erstmal enttäuscht sein, weil man sich, ja, gerade im Vergleich jetzt auch vielleicht zu Wembanyama, weil es ja hieß, also es war jetzt nicht wirklich eine Diskussion, wer jetzt an 1 und wer jetzt an 2 von denen geht, aber es war schon so ein bisschen, okay, das sind die beiden Top-Dogs, so lang war das die Diskussion.
Es gab eine Debatte zwischen ihm und Brandon Miller jetzt im Endeffekt. Ja, ist ja dann auch nur der Nummer 3-Pick geworden.
Genau. Und deshalb, ja, ist man vielleicht so ein bisschen enttäuscht auf eine Art, aber ich glaube, dass da Geduld halt einfach ganz entscheidend ist und halt dann, dass jemand wie Brogdon da auf jeden Fall helfen kann. Also als guter, also zumindest was ich so im Kopf habe, als guter Kommunikator und guter Team. Ich sage jetzt nicht Teammate, weil sonst würden wir die englische Wortquote wieder nach oben schrauben, sondern als guter Mannschaftskollege.
Ja, Mannschaftskamerad.
Genau. Kamerad, ja. Richtig, ja. Kamerad, ja. Genau, und von daher, also, ja, das wäre so mein Ding für Portland.
Ja, ich würde da auch nichts überstürzen. Also, ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie ganz, ganz große Needs adressieren müssen, sondern eher, dass es halt so ist, wenn jetzt irgendwie super Angebote für Veteranen reinkommen, dann kann man das machen.
Ja.
Und halt schauen, dass man irgendwie seine Asset-Dichte noch etwas dichter gestaltet und sich da halt irgendwie noch was mit ranholt, aber ja, ich denke mal, irgendwie in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Einen Abnehmer für DeAndre Ayton werden sie wahrscheinlich nicht finden. Das wäre langfristig wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil den finde ich schon echt ganz schön enttäuschend. Aber naja.
Lag es nicht an Phoenix oder was?
Nee, zumindest nicht komplett. Also ich wüsste gerne, was mit dem Spieler passiert ist, der 2021 da in den Playoffs echt gut war.
Ja.
Also immerhin mittlerweile 1,4 Freiwürfe pro Spiel. Er hat über einen geschafft. Aber nicht weit.
Schallmauer.
Nee, das ist irgendwie schon ganz schön dürftig. Aber naja.
Ja, es ist schon ein bisschen, so ein Mysterium irgendwie. Also allgemein, wenn Spieler so, also auch schon sich auf dem großen Parkett irgendwie bewiesen haben und dann auf einmal.
Ja, er hat neulich halt auch in einem Interview gesagt, dass er nichts mehr zu beweisen hat, dass er ein Max-Player ist und auch wieder einer sein wird und so, wo ich mir dann halt auch denke, ja, aber irgendwie sagt mir das auch fast alles über dich, was ich
wissen muss. Ja, genau, das ist eigentlich auch eine Erklärung
für die ganze Geschichte. Das erklärt wirklich einiges. Aber es ist halt irgendwie traurig, weil der ja schon gute Anlagen hat und ein viel wichtigerer Spieler sein könnte, als es ist. Aber naja, so viel zu DeAndre Ayton.
Dann die Spurs sind wahrscheinlich noch mit drin.
Die Spurs sind da noch mit drin. Weil ich das zwischendurch immer mal wieder mache, Line-Up-Daten von den Spurs mir angeguckt. laut Cleaning the Glass, Line-Ups mit Wemby auf der 5 und Trey Jones auf der 1. Jetzt mal ganz vorsichtig tippen, was für Net-Rating die haben.
Plus 9.
Nicht schlecht, plus 10.
Ah.
In also 860 Possessions, also jetzt auch nicht nix. Ist nicht so viel, wie es sein könnte, aber es ist nicht nix. Offense im 78. Perzentil, Defense im 91. Perzentil. Also
ja, krass.
Letztendlich ist das einfach ziemlich überragend. Und Wembanyama auf der 5 ist einer der 30 besten Spieler der Liga eventuell. Also ich weiß nicht, wo genau man den jetzt einsortieren muss, aber er ist unfassbar.
Mhm.
Auch in einem Minutenlimit. Ich weiß nicht, ob du seinen Sham-Guard gesehen hast, wie er an Rudy Gobert vorbei ist.
Nee.
Dann musst du dir das unbedingt noch angucken. Ja. Es sollte nicht passieren, dass jemand, der so groß ist, so beweglich ist, solche Moves drauf hat.
Mhm.
Auch neulich in diesem Spiel gegen die Sixers, wo Embiid seine 70 Punkte gemacht hat. Wemby hatte da auch so ein paar Moves drin, unter anderem einmal, wo er aufpostet gegen Embiid und dann einfach so mit seinem Arm so unter Embiid ganz geduldig durch und den dann halt so reinflippt. Und dann auch so denkst, so spiele ich halt auf einen Kinderkorb. Ne? Also, das sieht halt einfach ziemlich wild aus. Der ist jetzt schon unfassbar gut und was ich mir bei den Spurs halt frage, hätten die dieses Jahr schon ein Play-in-Team sein können, wenn sie es von Beginn an voll drauf angelegt hätten? Und halt ihn auf die 5 gepackt hätten, nicht mit Sohan irgendwie erstmal und ohne Point Guard die ganze Zeit gespielt hätten, sondern mit Point Guard, mit Victor auf der 5 und naja, vielleicht der einen oder anderen Transaktion, die das Team wirklich hätte ein bisschen besser machen können. Und ich glaube schon. Ich glaube, der Typ ist tatsächlich einfach so, also die Bilanz, die das Team hat, wird ihm und wie gut er ist, überhaupt nicht gerecht. Und deswegen glaube ich, dass es da halt relativ schnell bergauf gehen wird nächstes Jahr dann. Aber deswegen sind sie jetzt auf jeden Fall noch in dem Tier drin. Aber ich bin sehr gespannt, wie schnell das bei den Spurs geht und denke, es wird ziemlich schnell gehen. Und auch, also jetzt Richtung Deadline, die müssen jetzt natürlich nicht irgendwie jemanden für zwingend, der gewinnt uns jetzt diese Saison noch 6 Spiele oder so, traden, aber sie sollten auf jeden Fall gucken, dass sie Leute identifizieren, die halt vielleicht Long-Term-Fits neben ihm sein können. Weil da sind sie sicherlich noch nicht wahnsinnig weit. Sie haben ja unter anderem auch immer noch nur einen Point Guard im Kader. Da könnten sie gerne gucken, ob sie noch einen mehr kriegen. Und auch sonst halt mal so ein bisschen sortieren. Aber ich glaube, mit dem als Kernstück kann das relativ schnell relativ weit nach oben gehen. So, ich staune einfach nur jedes Mal, wenn ich den spielen sehe. Gerade seitdem er halt der einzige Big auf dem Court ist.
Ja, es ist schon ja, das Gesamtpaket, wir haben es oft genug gesagt, aber diese Länge, Beweglichkeit und so und dann noch das Gefühl fürs Spiel ist schon Wahnsinn. Und was hältst du denn von den Murray-Gerüchten?
Ja, ist so ein bisschen die Frage. Also grundsätzlich finde ich es ja nicht verkehrt, grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, sich um einen Veteran auch mit einem gewissen Profil da zu bemühen. Jetzt in dieser Saison trifft er den Dreier sehr gut. Das war halt vorher in seiner Karriere nicht der Fall, wenn man jetzt davon ausgehen kann.
Aber ich glaube,
hat jetzt Klick gemacht und jetzt ist er richtig. Ja, okay, ist das eine. Also ist jetzt nicht der klassische Floor Space, aber wenn er das jetzt gelernt hat, dann ja, vielleicht. Warum nicht? Das war halt immer die Frage, wie viel man dafür abgibt. Sie haben ja ziemlich viel für ihn bekommen damals. Deswegen wird Atlanta, weiß ich nicht, vielleicht in den Verhandlungen mit ihm auch ein bisschen doller sein.
Ja.
Aber ja, grundsätzlich finde ich es jetzt nicht vollkommen verkehrt, auch wenn das jetzt nicht der Typ klassischer Floor General oder irgendwas ist, aber das wird ja bei den Spurs der Zukunft wird ja nichts klassisch funktionieren, weil sie halt Wembanyama haben.
Ja. Und da kann man ein bisschen wild werden.
Ja.
Vielleicht wird es doch noch Jeremy Sochan, oder?
Der kann ja schon eine Rolle spielen. Ne? Ja. Soll halt nicht unbedingt Point Guard spielen, aber also in anderer Rolle kann das ja schon gut gehen. Ich bin halt gespannt, wie sie irgendwie mit Sochan und auch Keldon Johnson umgehen, ob sie da denken, dass das passt langfristig. Bei Vassell mache ich mir da keine Sorgen. Ich meine, der hat ja auch schon seinen Vertrag bekommen und der ist halt einfach so ein guter Shooter, dass das auch, also ja, einfach passt. Er gibt ja auch einfach Sinn. Aber alles andere bin ich halt noch total gespannt, wie sie das auffüllen und weiter konstruieren werden.
Ja, mein Tier war Projekt, waren Spurs und Blazers und aber halt auch, wie du sagst, also auf wahrscheinlich zwei Timelines unterwegs. Und da, ja, also Spurs ist schon faszinierend, wie groß der Sprung einfach war, dadurch, dass sie jetzt Trey Jones, also dass sie halt Wembanyama A auf die 5 gestellt haben und B einen Point Guard an die Seite gestellt haben und was dann halt noch ist, wenn du, und jetzt nichts, überhaupt nichts gegen Trey Jones, aber wenn du dann halt da noch ein, zwei Kaliber drüber bist oder
einen überdurchschnittlichen Point Guard hast.
Ja, genau, also dann, und es könnte ja durchaus sein, dass es auch für einen Point Guard interessant ist, mit Wembanyama dann zusammenzuspielen.
Und dann würde ich auch sagen.
Wird halt interessant. Und ich nehme an, in diesem Tier, dein drittes Team sind die Grizzlies.
Die sind da auch drin, ja. Und auch ein Team, was eigentlich natürlich viel besser sein sollte, als es gerade ist, aber aus anderen Gründen.
Ja, bei mir haben sie deshalb ein eigenes Team, eigenes Tier, das heißt Waiting for Jar and Desmond and Steven and Brandon.
Und Marcus.
And Marcus. And Derek.
Nee, für den wartet niemand. Aber seit Morans Ausfall 6 Siege, 6 Niederlagen. Das ist schon respektabel, wenn man bedenkt, dass sie halt teilweise, also jetzt das eine Spiel, was sie auch gewonnen haben, ich habe gerade vergessen, wen sie da dann geschlagen haben, da hatten sie 11 Ausfälle. Also die Injured List war einfach ein ganzer Kader. Ja. Das war schon einigermaßen krass. Die haben jetzt noch eine Disabled Player Exception bekommen wegen Morant über 12,4 Millionen. Das ist auch nicht nix. Mhm. Aber mal gucken, was die damit anfangen. Also das ist ja ein Team, die können jetzt eigentlich kein richtiger Seller sein. Die können sich höchstens entscheiden. Smart wissen wir nicht, wie gut er zu den anderen passt. Den könnten wir jetzt abgeben. Aber ansonsten ist das ja eigentlich der Großteil von dem Kader, den sie haben. Den wollen sie ja wahrscheinlich auch länger haben. Vielleicht finden sie noch jemanden, der irgendwie langfristig so eine Wing-Ergänzung sein kann oder auch jemanden, der mehr als eine Ergänzung sein kann. Ich würde sagen, das ist schon eine Prio für sie. Aber
schon ein Thema, ne?
Ja, aber wie sie dorthin kommen, bin ich auch nicht so sicher. Irgendwie ist es halt einfach das verfluchte Jahr für Memphis.
Ja, ja. Ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist ja bei diesen ganzen High-Energy-Kollegen ist ja einer dabei, der sich langfristig irgendwie festspielen kann oder der sie auch langfristig weiterbringt.
Ja, kann sein. Also ich meine jetzt auch, sie laufen ja jetzt im Moment mit 3 Jacksons auf. Also Jaren Jackson kannten wir schon, aber Gigi Jackson und Vince Jackson, die haben ja teilweise richtig gute Spiele. Also kann
Jackson
gut sein.
Jackson 5? Jackson 5?
Vielleicht brauchen sie noch mehr, ne? Also Isaiah
Coach Jackson. Coach Mark Jackson.
Reggie Jackson. Steven Jackson als GM. Steven Jackson als GM.
Ja. Auch interessant als GM auf jeden Fall.
Ja, klar. Ist ein Enthusiast.
Ja.
In vielerlei Hinsicht.
Ja, also Memphis ist halt einfach. Meinst du, Smart bleibt über die Trade Deadline hinaus? Meinst du, sie wollen auch sehen, also es ist natürlich gerade der berühmte Trade-Wert ist ja im Keller, aber meinst du, sie wollen sehen, was da vielleicht nächstes im Sommer möglich ist, beziehungsweise sie wollen sehen, was mit Jar zusammen dann auch möglich ist?
Ja, ich denke, also die Wahrscheinlichkeit dafür ist schon relativ hoch, einfach weil sie haben sich ja schon was dabei gedacht, als sie für ihn getradet haben. Ich glaube, die Vision war schon, dass das irgendwie passen sollte. Sie haben ja auch dafür wirklich was investiert. Unter anderem haben sie Tyus Jones abgegeben und ja, glaube ich, noch mindestens einen Pick. Also das ist ja nicht nix. Und sowas werden sie jetzt halt einfach nicht zurückbekommen. Deswegen denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie ihn nicht abgeben werden, sondern dass sie halt eher sagen, wir gucken uns an, wie das nächste Saison läuft. Also ist halt auch bei Smart wirklich bisher in dieser Saison nicht ideal gelaufen, so insgesamt. Und dann, also wie du gesagt hast, ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt, ihn abzugeben.
Gibt es irgendeinen Weg, Smart nach Milwaukee zu bringen?
Ich glaube, er verdient dafür wahrscheinlich zu viel. Also Milwaukee hat ja jetzt auch nicht ganz viele Großverdiener im Team. Nee. Und die, die sie haben, sind zu wichtig, um sie für Marcus Smart abzugeben. Deswegen glaube ich nicht. Ne.
Bobby Portis. Ein Trade um Bobby Portis und Marcus Smart.
Dafür müsste ich dir jetzt aus dem Kopf sagen können, wie viel Bobby Portis verdient. Aber wie gesagt, ich glaube, das geht nicht so richtig.
Also, es wäre jetzt nicht straight up. Also man müsste dann wahrscheinlich noch ein bisschen konstruieren. 12 für den Bobby Portis.
Und Smart ist über 20, oder?
Das müsste ich auch nachschauen.
Tja, siehst du mal. Ne? Man kann solche Sachen auch vorbereiten. Ich habe vorhin tatsächlich mehrere Trades in die Trade-Machine gepackt, mit denen ich dich noch konfrontieren werde.
Also momentan sind es 18,5 und es geht aber steigt aber bis auf 21,3. Also man müsste da noch ein bisschen kreativ werden.
Ja, dann wird mal kreativ. Präsentier uns deine Idee.
Nach der Deadline dann. So hätte ich es gemacht.
Ja, Idioten. Aber also ob die Bucks ihren einzigen richtig guten Bankspieler abgeben wollen, der erfüllt ja dann auch eine wichtige Rolle für sie.
Ja, ich meine, und die Bucks und Portis, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen Match made in heaven. Also ich glaube, das ist jetzt, da trennst du dich nicht so einfach. Und das passt ja auch irgendwie mit Giannis und so, deshalb und Lopez. Also das ist, glaube ich, dann, ja.
Ja, aber außerdem will ich Smurf ehrlich gesagt auch nicht bei den.
Wäre hart für dich, ne?
Bei denen sehen.
Könnte so aber die, schon.
Es gibt eh schon genug komische Querverbindungen aktuell zwischen Milwaukee und Boston.
Ja, das, aber da würde es eigentlich ganz gut reinpassen, finde ich.
Ja, aber es würde mich traurig machen. Ich möchte nicht. Ich möchte es einfach nicht. Sag mir lieber, wie dein nächstes Tier heißt.
Mein nächstes Tier ist Once Upon a Time in Contenderland und sind die Warriors und die Lakers.
Ui. Ich hab das Tier noch erweitert, ja, um Houston und Utah und habe es dadurch dann nervig übers Play-In genannt.
Nervig übers Play-In, also wenn sie
quasi. Das kann man aber unterschiedlich definieren.
Ja. Auch im Fall der Lakers vielleicht nervig bis zum Play-In. Nein, Quatsch.
Ja, genau. Die Lakers sind einfach jetzt schon nur noch nervig. Ja. Da ist ein guter Zeitpunkt, um auf die neuen passiv-aggressiven oder den neuen passiv-aggressiven Tweet von LeBron James einzugehen.
Oh!
Sanduhr, noch nicht. Heute gepostet. Einfach nur eine Sanduhr bei Twitter.
Stark.
Ich bin mir fast sicher, dass wenn er dann jetzt bei der nächsten Gelegenheit von irgendwelchen Reportern darauf angesprochen wird, er so, was? Ah ja, nee, das hat überhaupt nichts mit der Mannschaft zu tun. Ich liebe die Mannschaft.
Der Braten war im Ofen.
Ja, genau. Ja. Der oder die, es geht um meine Nachos. Ja. Nachos, ich wollte mich nur selbst daran erinnern, dass ich die da irgendwann wieder raushole.
Ja.
Also, ja.
Es war überhaupt, hatte nichts zu bedeuten.
Genau.
Gehen Sie bitte weiter.
Und Christian Wood hat sich über Darvin Ham beschwert, und weil er ist Christian Wood, also was soll auch sonst passieren?
Ja.
Das ist ja immer irgendwann so. Irgendwie sind die Lakers einfach ziemlich anstrengend, wenn man bedenkt, so am Wochenende dieses epische Spiel gegen die Warriors gehabt, Double Overtime. Übrigens hier, wenn wir bei Regeln sind, die nicht konsequent gepfiffen werden, hast du gesehen, was für ein Screen Draymond Green gestellt hat, bevor Steph Curry seinen Dreier da genommen hat für
die 6? Ja, ich habe heute gar nichts gesehen, leider.
Der hat ihn eigentlich mehr oder weniger aus dem Bild geprügelt. Das war schon, also ein Moving Screen, der Kevin Garnett und Kendrick Perkins zu besten Zeiten stolz gemacht hätte. Oder sie vielleicht auch angewidert hätte. Eins von beiden.
Diese Screen-Geschichte ist auch, also wie viele illegal Screens nicht gepfiffen werden.
Ja. Ja, das wird ja eigentlich fast nie abgepfiffen. Nee. Du kannst als Screener schon wirklich sehr, sehr viel. Hast sehr viele Freiheiten.
Wenn man sich so schön dann noch in ihn reindreht, so quasi einfach so die Fläche vergrößert, indem man einfach den Laufweg mitgeht noch ein bisschen.
Ja, einfach mal umhauen.
Ja, auch das. Muss aber auch mal drin sein, finde ich.
Ja, einfach mal so wie Jens Jeremies. Also einfach die Leute einfach mal
umhaken. Auer, oder wie war das?
Ja, genau.
Gegen Arsenal damals, Patrick Vieira, ja.
Ja.
Schön. Ja, die Lakers, keine Ahnung. Kann das Team noch, ich meine, jetzt haben sie ja wieder 2 in Folge verloren, ne? Gegen Atlanta und Houston. Kann das Team durch einen Trade, weil am Ende muss es das ja wahrscheinlich werden, also sie haben ja immer mal wieder so kurze Hochphasen, die D'Angelo Russell hat ja auch eine ziemliche Hochphase, jetzt gegen die Hawks war es nicht gut, aber davor, glaube ich, in den 8 Spielen davor waren es 27,5 Punkte, jeweils über 50% aus dem Feld und von draußen. Auch über den Starting Five gerückt gewesen. Aber gibt's die Lösung dieses Jahr? Ist es für die Playoffs gar nicht so cool, dass Davis so viel spielt, weil der schon so viel Energie in der Regular Season lässt? Ist die Defense auch eben nicht mehr so gut, dass sie diese Offense kaschieren kann?
Im Moment ist das, also der einzige Grund, warum man sagen könnte, kann noch klappen, ist, wenn man aufs letzte Jahr verweist und da halt sieht, okay, da war das Team eigentlich auch ziemlich mies bis zur Deadline. Und dann war es das auf einmal nicht mehr und dann ist es in die Conference Finals gekommen und hat da zwar einen Sweep kassiert, aber war ja trotzdem irgendwie ein echtes Playoff-Team. Also auch eins, was schon echt gut gespielt hat. Das ist im Moment der einzige Case dafür. Ich glaube nicht, dass es in dieser Saison realistisch ist. Habe ich letzte Saison fairerweise auch nicht geglaubt und deswegen habe ich die Lakers noch nicht zu 100% abgeschrieben, aber zu 99%. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass es halt eher nicht laufen wird. Also es wird irgendeine Art von Trade sicherlich geben, aber ob es irgendwas gibt, was da jetzt all die Probleme fixen kann und dann irgendwie dafür sorgen kann, dass sie da wieder richtig mitmischen, dass sie irgendwie noch einen Run hinlegen, weil, also wie du schon gesagt hast, es ist ja wirklich so, dass LeBron und AD bisher eigentlich fast die ganze Zeit halt zur Verfügung gestanden haben. Da kannst du auch nicht unbedingt drauf zählen, dass das in der zweiten Saisonhälfte die ganze Zeit so ist. Davis wirkt langsam auch, also wir haben ja letzte Woche erst über die Awards gesprochen, und Davis auch über seine Defense gesprochen, aber ich finde, es ist jetzt nicht in jedem Spiel so, dass er diesen Impact gerade haben kann, weil er natürlich auch einfach eine ziemlich krasse Last jetzt geschultert hat, ne? Und die Defense ist ja über die letzten Wochen echt schlechter geworden. Und insofern weiß ich nicht, ob es da jetzt irgendwie die Wunderheilung gibt. Ich glaube eher nicht. Kevin O'Connor hat ja gepitcht, dass die Lakers LeBron traden sollen. Das wäre natürlich auch nochmal eine andere Nummer.
Das stimmt.
Aber da spielen halt so viele Faktoren mit rein. Also letztendlich, die werden das nicht ohne sein Einverständnis machen. Und ob er sein Einverständnis gibt, weiß ich nicht. Aber wenn er denkt, und das hat ja in seiner Karriere schon ein, zwei Mal die Situation gegeben, dass er dachte, hier habe ich wahrscheinlich mein Limit erreicht, ich möchte woanders hin, weil ich brauche mehr Titel. Es wäre jetzt nicht vollkommen unlogisch, jetzt bei den Lakers zu diesem Schluss auch zu kommen, dass er halt schon gepiekt ist mit dem Team. Also ich meine, sie haben ja auch eine Meisterschaft gewonnen und waren in den Conference Finals letztes Jahr, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie da nochmal drüber hinwegkommen, ist halt nicht so wahnsinnig groß. Insofern, was mit den Sixers? Gut, muss man jetzt vielleicht abwarten, was mit Embiid passiert, aber
ja,
LeBron bei den Sixers, neben Embiid, Maxi?
Wäre interessant, aber
könnte man machen.
Wem geben sie? Kriegen die Lakers zurück?
Naja. Das ist dann wieder das andere Ding. Deswegen müsste das ja ein Einverständnis sein. Ich habe mir jetzt nicht mehr im Detail im Kopf, welches Angebot O'Connor da aufgeschrieben hat. Er hat natürlich auch mit den Warriors spekuliert, weil LeBron ja Draymond und auch Curry mittlerweile liebt. Was nicht immer so war, aber mittlerweile ist es ja so. Ich meine, gut, bei den Warriors kann man halt auch schon sich fragen, ist die Distanz nicht schon viel zu groß? Und wären die mit LeBron dann gut genug, um irgendwie sich nochmal ernsthaft ins Meisterrennen einzuschalten? Ja, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Und die hätten zumindest einiges abzugeben.
Das stimmt. Also das war, also da käme Talent. Sie hat schon echt in der Loss-Column auf jeden Fall vier Spiele den Jazz auf 10. Also, die Warriors. Das ist halt, ich meine, Warriors ist natürlich auch Sonderthema nach dem Tod von Dejan Milojevic mittlerweile. Also das ist natürlich, wirft dann nochmal einen ganz anderen Schatten irgendwie auf die Saison.
Ja.
Deshalb, rückt es wahrscheinlich für die auch in nochmal eine andere Perspektive, gerade auch, weil es ja bei einem Team-Dinner ja passiert ist und so. Und finde ich die Warriors sowieso schwer zu beurteilen. Was mir jetzt wenn man zum Sportlichen einfach den Cut machen will, zum Sportlichen gehen will, bei Wiggins geht es ein bisschen weg auf. Kuminga spielt richtig gut zurzeit.
Ja.
Letzte Nacht auch wieder gerade am Ende richtig gut gewesen. Dann hast du schon wieder so ein bisschen, wie gesagt, zumindest auf sportlicher Seite, einen Lichtblick irgendwo. Aber was dann am Ende aus der Saison wird, ist halt schwierig.
Dann. Ja, es ist, also ich glaube, das Loch ist halt einfach schon zu tief, um da zu sagen, die können jetzt noch super gefährlich werden. Ich meine, gleichzeitig gehen vielleicht ein paar von diesen Teams, die da jetzt so in der Play-in-Bubble sind, auch das Ganze so an, hey, wenn wir dann in die Playoffs kommen und erste Runde ist dann Minnesota oder OKC. Das sind halt Teams, die in den Playoffs noch nichts gerissen haben. Da gehen wir jetzt nicht rein und sind chancenlos oder so. Wäre ja irgendwie okay, sich das einzureden. Ja. Ob es dann so kommt, weiß man nicht. Aber also es ist ja zumindest so ein Faktor, der ein bisschen anders ist als in anderen Jahren, wo jetzt an der Spitze der Conference im Zweifel eher die bewiesenen Contender sind.
Ja.
Das kann auch noch passieren. Also Denver ist jetzt nur noch ein halbes Spiel hinter Minnesota für den First Seed und die Clippers sind auch nicht weit weg. Also kann am Ende auch sein, dass das die beiden Teams da ganz oben sind. Und dann sehe ich nicht, dass eins von den Teams, die im Moment so aussehen, als wenn wird's nur übers Play-In gehen, dass sie da eine Erstrundenserie gewinnen können. Aber wird sich halt auch noch zeigen alles. Aber also für mich sind die Warriors sogar noch mehr als die Lakers in dieser an diesem Punkt, wo es jetzt nicht den einen Deal diese Saison gibt, der sie jetzt auf einmal wieder zu einem richtigen Contender macht. Deswegen passt, wie du es genannt hast, eigentlich schon ganz gut so mit Once Upon a Time. Man hätte auch sagen können, es war einmal, ne?
Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Wenn ich vorher schon über die Englischquote nachgedacht hätte, hätte ich das getan. Aber so. Was ist denn jetzt mit Lakers? Bei den Lakers, kannst du dir vorstellen, um das nochmal, ich meine, die ganzen Namen, die schon diskutiert wurden, jetzt, wenn man jetzt merkt, okay, ist irgendwie, wir kommen da einfach nicht raus aus diesem Loch. Also wir haben dann immer mal wieder, sieht so aus, als wird es vielleicht doch was und dann wieder nicht. Kannst du dir vorstellen, dass dann Richtung Deadline, und wenn LeBron dann vielleicht beim nächsten Mal zwei Sanduhren tweetet, weil er parallel Braten und Nachos drin hat, kannst du dir dann vorstellen, dass man vielleicht doch verrücktere Dinge macht? Im Sinne von Austin Reeves vielleicht doch nicht so unantastbar. Oder meinst du, das ist, also kannst du dir vorstellen, dass es so ein bisschen so einen Deal gibt, bei dem ein bisschen der Mund aufsteht und sagt, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Kann schon immer sein. Also hast du jetzt einen Spieler im Sinn, um den es geht?
Nee, also es geht tatsächlich, also Murray, DeJounte Murray, auch jetzt, weil der Name diskutiert wird, einfach nur, dass man sich, also Zach LaVine, weil man sich einredet, okay, sein Scoring-Ceiling ist einfach doch nochmal ein gutes Stück höher als das von Reeves. Ich habe auch gesagt, seine individuelle Defense 1 gegen 1, er lässt sich nicht so leicht rauspicken und man sagt, okay, in einem Setting, nein, also nicht, weil dass ich das jetzt will, nicht, dass ich das jetzt herbeirede, überhaupt nicht, einfach nur, dass um den Lake, dass man sich aus Lakers Sicht einredet, okay, wir müssen jetzt einfach was tun und deswegen machen wir diesen Deal. Und anders kriegen wir ihn nicht über die Bühne.
Ich glaube es nicht. Also wenn es für einen, was ich jetzt gelesen hatte, wenn es jetzt irgendwie jemand wie Markkanen wäre, wo man sagen kann, der ist jetzt auch momentan wirklich auf einem All-Star, All-NBA-Level unterwegs. Aber da dann vielleicht viel schon.
Zu viel. Also auch an Picks.
Ja, das ist auch nicht realistisch. Ja. Aber deswegen glaube ich auch nicht, dass was passieren wird. Ich glaube nicht, dass es jemanden gerade gibt, der es wirklich wert ist, sich von einem sehr guten Vertrag wie dem von Austin Reeves zu trennen, von also auch einem relativ jungen Spieler. Deswegen ist es ja auch eine schwierige Situation. Also sie können um die besten Spieler eigentlich nicht mitbieten. Und um die, wo es realistisch ist, da macht es nicht zwingend Sinn, Reeves überhaupt für abzugeben, weil es vielleicht eher Moves sind, die dich vielleicht ein bisschen besser machen, aber auch nicht gut genug machen.
Wie gut sähst du sie denn mit Murray?
Statt Reeves oder statt wem jetzt?
Wenn sie es irgendwie hinbekommen, statt Russell, also vielleicht ein Drei-Team-Trade oder so.
Ein bisschen besser, aber nicht so gut wie jetzt Denver oder die Clippers oder Phoenix oder so. Also, ja, nee, das glaube ich tatsächlich einfach nicht. Es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, welche Version von Murray man bekommt, weil, also, haben wir jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen, dass halt seine Defense in Atlanta überhaupt nicht mehr auf dem Level ist, wie sie das in San Antonio mal war. Und die Hoffnung wäre natürlich, wenn du in ein Team kommst, wo die Defense nicht scheißegal ist, wie in Atlanta, dass du dich da dann auch wieder mehr drauf fokussierst und da drin halt besser wirst. Aber, also, garantiert ist das halt auch nicht. Nee. Gibt auch Leute, die halt gewisse Sachen in der Defense über die Karriere so ein bisschen ablegen.
Ja, möglich. Aber ich finde schon auch den Ansatz zu sagen, hey, in einer anderen Situation, in einer Situation, in der die Defense um ihn herum besser ist, in der, wie du auch sagst, mehr Augenmerk auf Defense gelegt wird, dass da einfach mehr geht, dass er da wieder mehr dazu findet. Weil man hat es ja schon gesehen, auch was er kann. Klar, vielleicht hat er was abgelegt, aber ja. Also Murray fände ich schon interessant, gerade wenn man sagt, okay, er ist wirklich ein Two-Way-Player, der verteidigen kann, der einen offenen Dreier treffen kann, der aber auch kreieren kann, der zum Brett kommt. Das wäre natürlich schon jemand, der in Lakers gut zu Gesicht stünde. Wie gut sie dann sind am Ende, wie sehr die Offense dann irgendwie gewinnt, man weiß es nicht.
Ja, er ist halt auch jetzt nicht der allereffizienteste Offensivspieler jemals gewesen und das ist in einem Team, was offensiv eh schon herausgefordert ist, nicht geil, aber ich glaube schon auch, dass er von den Leuten, über die man so spricht, wahrscheinlich das größte Upgrade repräsentiert, das sie kriegen könnten. Ich glaube einfach nur, dass das Upgrade nicht groß genug ist.
Ja, können wir vorstellen. Und damit zum nächsten Tier.
Ja, bei mir sind noch Utah und Houston da mit drin. Hast du die dann separat gemacht oder?
Ja, sind bei mir Play-in reicht fürs Erste.
Ah, ja.
Also, oder halt, man muss auch gar nicht sein im Falle von Utah, aber ja, sind aber halt. Ich glaube, die Erfahrung ist dann, weil Utah ist dann schon speziell, ne? Weil Markkanen hat ja schon ein bisschen mehr gesehen in seiner Karriere. Also es ist aber so Leute wie Agbaji oder Keontae George oder so, Walker Kessler, dann halt mal so eine Play-in-Erfahrung schadet ja auch nicht in der Entwicklung.
Nee, nicht zwingend. Also irgendwie ist das so ein Team, die können im Prinzip jetzt in jede Richtung gehen. Ja. Die haben wieder irgendwie einen ganzen Haufen von Veteranen, die im Zweifel woanders Sinn ergeben könnten. Also Leute wie Sexton, wie Clarkson, vielleicht Horton Tucker, Olynyk, solche Leute, so die also da könnte es schon Angebote geben und da könnten sie sich auch dazu entscheiden, klar, geben wir ab, so wie sie es ja letztes Jahr auch gemacht haben. Und damit haben sie letztes Jahr absolut ihre Saison sabotiert. Also vor allem dadurch, dass sie halt Mike Conley abgegeben haben. Und ich glaube, das hat sie überhaupt nicht gestört, dass sie das sabotiert haben. Ist halt die Frage, ob das dieses Jahr genauso läuft. Oder ob man jetzt sagt, okay, der kommende Jahrgang ist vielleicht nicht so geil. Ob wir jetzt dann den 10. Pick am Ende haben oder den 16. Pick oder so, das macht vielleicht gar nicht den ganz großen Unterschied. Wir wollen eher gucken, dass wir halt unseren jungen Spielern die Möglichkeit geben, diese Erfahrung zu sammeln und halt zu sagen, okay, vielleicht können wir sogar auf dem aufbauen, was wir über die letzten Wochen gemacht haben. Weil über die letzten Wochen waren sie ja insgesamt also richtig gut, auch sogar besser als nur gerade so Play-in Platz 10, was sie jetzt ja gerade sind, sondern eher eins der Teams, die irgendwie auf einem richtigen Playoff-Team-Level performt haben. Und insofern, sie können sich auch entscheiden, in die Richtung zu gehen. Es gab da jetzt auch Gerüchte, dass sie sich um Miles Bridges bemühen wollen. Also, dass sie eins der Teams sind, die da Interesse anmelden. Das macht sie dann natürlich irgendwie wieder nicht unbedingt sympathischer, aber Es spricht halt irgendwie, glaube ich, auch wieder so ein bisschen dafür, dass die Jazz letztendlich ein Team sind, das kein Mensch so richtig lesen kann, wo keiner so richtig weiß, was passieren wird. Deswegen auch auf jeden Fall eine der Mannschaften, auf die ich so über die nächste Woche halt gucken werde, wie die sich entscheiden, weil die können den Markt mitbestimmen und sie können aber auch sagen, nee, scheiß drauf, wir sind nicht so schlecht und wir wollen mal gucken, wie weit wir kommen können.
Ja, und es ist beides absolut verständlich. Also egal, was sie sich dann ausdenken am Ende. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, was dann zum Beispiel ein Team für Clarkson anbieten würde oder welche Geschichten dann irgendwie reinfallen. Also ich glaube, Markkanen, das ist vom Tisch, oder? Das haben wir ja auch schon spekuliert.
Ja, also das ist, glaube ich, so ein Spieler, da müsste schon ein ganz krasses Angebot kommen. Also so im Donovan Mitchell, Rudy Gobert-Style und das wird jetzt wahrscheinlich eher nicht passieren. Also ich wüsste zumindest nicht von welchem Team. OKC könnte sich natürlich letztendlich dazu entscheiden, sowas zu machen und ein ziemlich krasses Angebot machen, aber da bekomme ich zumindest nicht den Eindruck, als wäre das gewillt und das wollten die jetzt so auf die Turbo-Taste drücken.
Ja, ich meine, die haben ja auch ein gutes Ding am Laufen und das willst du ja auch nicht. Also ich glaube, man tut sich dann schwer, das so in Anführungszeichen zu stören, weil dann kann es natürlich schon sein, dass dann, also Utah, klar, Picks ist das eine, aber dass Utah sagt, wir wollen irgendwie noch einen guten jungen Spieler haben. Wir haben ja gut, Giddy wäre vielleicht derjenige, der am wenigsten oder am ersten irgendwie, den sie vielleicht am ehesten abgeben würden, aber das weiß Utah natürlich auch, fragt Utah dann nach J-Dub zum Beispiel.
Ja, das kannst du nicht machen.
Aber das machen sie natürlich nicht. Houston, was fehlt? Was brauchen die Rockets?
Ich würde sagen, momentan könnte man am ehesten sagen, so Backup-Playmaking wäre auf jeden Fall noch ganz gut, weil also da so die Achse Van Vliet, Şengün ist schon ziemlich nice und also trotzdem selbst wenn die ja relativ viele Minuten sehen, hat Houston halt trotzdem insgesamt echt keine gute Offense. Und ich glaube, da noch jemand, der so ein bisschen verlässliche Creation bietet, so ein bisschen auch Decision-Making von den Schultern von Leuten wie Jalen Green zum Beispiel nimmt, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Und andererseits haben die Rockets halt auch einfach trotzdem das Problem, dass sie auch Platz und Minuten für ihre jungen Spieler ja schaffen müssen. Also die können denen da jetzt ja nicht alle Möglichkeiten irgendwie wegnehmen und auch alle Reps wegnehmen. Insofern ist das so ein bisschen schwierig, da die Balance zu halten, glaube ich. Also sie haben ja zum Beispiel auch jetzt Amen Thompson, der mittlerweile ein paar mehr Minuten sieht, der eigentlich ja auch durchaus Playmaking-Skills hat und der vielleicht auch da reinwachsen soll. Und Jalen Green hat jetzt über die letzten Spiele endlich mal wieder so ein bisschen Durchbruch nach oben geschafft, nachdem es ja davor echt über Wochen teilweise ziemlich schlecht aussah, ist er gerade so ein bisschen explodiert. Und an sich, also klar, Houston ist nicht in dem Modus, dass sie jetzt irgendwie tanken wollen. Also sie sind ja auch noch nicht im Contender-Modus, sondern eher so, wir versuchen hier jetzt was Vernünftiges aufzubauen. Und da muss man halt so ein bisschen die Balance finden. Ich muss ja sagen, also jetzt auch, nachdem ich mir Lakers-Rockets nochmal angeguckt habe und grundsätzlich über die letzten Wochen, ich bin absolut begeistert von Cam Whitmore. Und das ist noch ein junger Spieler, für den sie Minuten finden müssen. Aber Alter, ist das ein krasser Athlet.
Schon, ne?
Weil er auch noch einen Wurf spielt irgendwie mit der krassen Aggression. Also, der gefällt mir richtig gut.
Ja. Auch geil, als sie in Chicago gespielt haben. Geiler Typ auf jeden Fall. Wird Jalen Green dann irgendwie so ein bisschen jemand, bei dem man sich überlegen könnte,
Also, man kann schon über ihn nachdenken, aber ich würde sagen, es ist eigentlich noch zu früh. Also, einfach, also klar, er ist jetzt schon in seinem dritten Jahr und ich hätte mir auch schon erhofft, dass er in diesem Jahr mehr den Schritt zu konstanter, verlässlicher Offensivspieler macht. Den hat er halt einfach noch nicht gemacht, aber es ist halt auch das erste Jahr in seiner Karriere, wo er in einem sinnvollen, organisierten Team spielt. Das ist was Neues. Die Umstellung war jetzt nicht von Anfang an leicht, das hat man schon gemerkt. Er hat ja auch weniger den Ball in der Hand, als er das über die letzten Jahre hatte. Das ist vielleicht schon. Also man muss sich da halt einfach, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen. Und ich habe halt bei ihm, also wenn man von ihm die richtigen Szenen sieht oder die richtigen Spiele sieht, da sieht man halt immer noch einen ultra talentierten Scorer eigentlich, ne? Also der auch einen der besten ersten Schritte der Liga hat, ultra explosiv ist, werfen kann, halt teilweise dämliche Entscheidungen trifft, das muss man schon sagen. Aber die Anlagen sind so gut, dass ich ihn jetzt ungern wegschicken würde. Das, glaube ich, wäre auch nicht das Richtige.
Ja, würde ich jetzt mitgehen. Also, wir sind ja, also, ist ja auch ein junger Guard, sozusagen. Klar, jetzt nicht dein Point Guard, aber trotzdem. Und da eben, wie du sagst, also, man sieht's immer wieder und dann tue ich mich dann auch schwer zu sagen, okay, im dritten Jahr, er kriegt's nicht mehr zusammen. Also, sondern es kann ja dann auch sein, dass du dich dann hinterher ziemlich ärgerst, so wie bei den Cates dieser Welt und so, wenn du sagen würdest, ja, nee, ist noch nicht, bis jetzt läuft's nicht und das läuft auch bis zum Ende nicht. Von daher, ja. Nächstes Tier, wir müssen weiter.
Nächstes Tier heißt bei mir Playoff-Teams mit Fragezeichen. Mhm. Da sind drin die Mavs, die Kings und die Pelicans. Mhm. Mit wem willst du anfangen? Oder also hast du die auch zusammen gruppiert? Oder?
Ich habe sie auch genauso zusammen gruppiert. Playoffs müssen es sein, habe ich gesagt. Sie müssen in die Playoffs quasi, aber ich weiß nicht, was mehr drin ist. Also ich glaube vom selbst, also es ist so, also nur Play-in reicht nicht dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ich finde die Pelicans fast am spannendsten, weil sie, erstens, da sie dieses Superstar-Versprechen rumlaufen haben, zweitens, sie eigentlich ein ziemlich gutes Team sind, sie drittens wahnsinnig inkonstant sind, sie sind eigentlich total tief, sie haben auch theoretisch nicht ganz in der Fülle wie OKC, aber sie haben auch diverse Picks, die sie für mögliche Deals anbieten können. Ja, und sie haben halt ganz, ganz wenige Two-Way-Player. Und ja, es irgendwie passen die einzelnen Spieler immer noch nicht so, es passt nicht so 100% zusammen. Also wenn sie da mal wieder auf so eine gute Serie haben, denkt man sich oft so, okay, wow, haben sie es, kriegen sie es jetzt zusammen? Sehen wir die irgendwie in der zweiten Runde mit ein bisschen Glück in Conference Finals? Und dann denkst du wieder, okay, Play-in wird kritisch. Also im Play-in, ja. nicht die Qualifikation fürs Play-in. Und deshalb ist es irgendwie so ein Ding. Und dann, ja, ist die Frage, wie man das hinkriegt, ob es dann nicht vielleicht doch dann irgendwie ein Deal sein muss. Ich meine, die haben ja wahnsinnig viele, wenn du überlegst, du hast die Starter, du hast, ich meine, du hast Herb Jones, Trey Murphy, dann kommt jetzt noch Jordan Hawkins dazu, du hast Dyson Daniels, also das sind ja schon vier interessante junge Spieler.
Die können Eishockey-Wechsel machen. Also ja. Ist vielleicht nicht immer smart, weil du dann natürlich auch schon deine offensive Creation teilweise abgibst, aber die haben wirklich über 10 Leute im Kader, die halt einfach spielen können.
So, ja.
Das ist schon eigentlich fast zu viel, muss man sagen. Und es zeigt sich auch teilweise, ne? Also gerade das, was du meinst, so mit, dass viele Leute halt in einem richtig gut sind, aber nicht unbedingt auf beiden Seiten des Courts, das zeigt sich ja dann auch unter anderem daran, dass es halt voll die Schwierigkeit ist, über die gesamte Saison schon ein Closing-Lineup zu finden, was dann halt am Ende funktioniert. Also die sind ja eins der schlechtesten Clutch-Teams der Liga, weil die da halt einfach Probleme haben, Stops zu generieren und saubere Offense zu spielen und beides irgendwie gleichzeitig zu wuppen. Und dann siehst du Zion mal auf der Bank, dann siehst du halt diese Offense-Defense-Wechsel und hast halt nicht wirklich die Kontinuität. Da habe ich mich auch schon öfter gefragt, wie sie das denn jetzt eigentlich mal angehen können. Und ich würde sogar sagen, dass Zion diese Saison besser verteidigt als in vergangenen Jahren, aber halt immer noch nicht gut.
Mhm.
Und naja, dann hast du also CJ, der natürlich traditionell jetzt nicht unbedingt dein Defensive Stalwart ist, um die englische Quote wieder nach oben zu treiben. Du hast Brandon Ingram, der lang ist, aber Schwierigkeiten hat, die Augen offen zu halten und halt jetzt auch nicht unbedingt ein Verteidiger ist, so in dem Sinne. Valanciunas ist ein guter Rebounder, aber jetzt nicht der beweglichste Verteidiger. Dann hast du einen überragenden Verteidiger wie Herb Jones. Trey Murphy kann ein guter Verteidiger sein, ist aber, glaube ich, noch nicht unbedingt in seiner Entwicklung so weit, dass das irgendwie passt. Das ist, aber Trey Murphy ist ja eigentlich noch dein bestes Prospect in Sachen Two-Way-Player wirklich, ne? Weil der halt ein überragender Shooter ist, guter Athlet und halt lang ist, verteidigen kann. Aber das ist halt, es zieht sich nicht unbedingt durch den Kader. Und da denke ich mir dann auch immer so, eigentlich ist das einer der tiefsten Kader, aber es fehlt halt auch irgendwie so eine gewisse Balance und Kontinuität. Halt auch natürlich dadurch bedingt, dass immer wieder so viele Leute ausfallen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich weiß aber auch nicht, wie man das ändert. Und unterm Strich sind sie ja jetzt über die letzten Wochen, also eigentlich seitdem sie im Play-In von den Lakers verprügelt wurden, sind sie ja trotzdem eins der besseren Teams der Liga, aber halt nicht in engen Spielen. Da haben sie riesengroße Probleme.
In-Season-Tournament meinst du, oder?
Ja, genau, In-Season-Tournament. Ich habe das, glaube ich, in dieser Saison insgesamt schon 40 Milliarden Mal durcheinander gebracht.
Das ist aber auch wild mit diesen ganzen neuen Sachen. Also,
ja.
Total übertrieben. Ja, aber ist dann der Punkt...
Ich weiß wenigstens noch, was die Playoffs sind.
Ja, und das ist die Hauptsache, weil da zählt's. Aber ist man dann... Irgendwann ist dann der Punkt erreicht, an dem man sagen muss, okay, es ist jetzt schön, dass wir so tief sind, dass wir diese ganzen talentierten Spieler haben, aber dass wir vielleicht dann dadurch, dass wir sie so angesammelt haben, wie wir es getan haben, nämlich, dass du halt viel, ja, wenig oder wenig Two-Way hast, dass man dann sagt, okay, wir vielleicht weniger ist mehr in dem Fall. Wir holen uns vielleicht einen Spieler, der beides kann und geben dann vielleicht zwei ab dafür plus den einen oder anderen Pick. Oder ist es, oder muss man sich da klarer sein, wie es mit Zion aussieht, wie die Rolle von Zion aussehen soll, wer an die Seite von Zion passt. Aber ich meine, die Geschichte geht jetzt auch schon ein paar Jahre. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du...
Das stimmt. Es ist aber die erste Saison überhaupt, wo man Ingram, Zion und CJ regelmäßig zusammen auf dem Court sieht. Das ist halt, das war ja vorher noch gar nicht der Fall. Und insofern ist es, glaube ich, so ein bisschen die Frage, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie jetzt diese drei sprengen, einfach aus dem Grund, weil man es halt einfach noch nicht oft genug gesehen hat, aber alles drumherum kann im Prinzip natürlich schon irgendwie passieren. Also ich denke halt, am ehesten Kandidat dafür wäre jetzt Valanciunas, einfach weil man sich denken kann, okay, das ist ja, also auf der 5 brauchen wir ja jetzt nicht zwingend jemand, der so Scorer-Typ ist und jetzt so diese Low-Post-Skills mitbringt, auch wenn die ja durchaus wertvoll sind, wie Valanciunas sie hat, der hat auch einen auslaufenden Vertrag. Sollten wir da nicht eher gucken, dass wir jemanden noch reinkriegen, der eher einen defensiven Fokus bringt und der vielleicht offensiv halt werfen kann, aber vielleicht ein bisschen mehr für Spacing sorgen kann. Und ob man das halt irgendwie adressiert. Ansonsten, also ja, wie gesagt, es würde mich wundern, wenn sie jetzt die drei durcheinander bringen und Herb Jones und Trey Murphy würde ich jetzt auch im Leben nicht abgeben wollen. Alles andere kann man drüber sprechen, wahrscheinlich. Aber also wie sie dann vorgehen, Pelicans, die sind halt irgendwie in der kniffligen Lage. Und also einerseits ist die Lage gut, weil sie halt super viele Assets haben und andererseits ist es halt einfach ein bisschen schwierig, weil man nicht genau weiß, was man von wem bekommt. Aber ist jetzt nicht das Team, von dem ich jetzt den ganz großen Move erwarten würde über die nächsten paar Tage. Kann sich natürlich auch Kann sich natürlich auch in Luft auflösen, aber du weißt, was ich meine.
Wäre das ein Murray-Team? Sam Vecenie hat das, glaube ich, in seinem Game Theory Podcast so ein bisschen durchgekaut.
Dann statt CJ oder was?
Ja, oder an der Seite von CJ.
Nee, ist mir zu klein.
Zu klein?
Ja. Also vor allem, wen packst du dann dafür auf die Bank?
Ja, nee, geht nicht. Also, das eine packt Zion auf die 5, aber das wollen sie auch nicht.
Richtig. Nee, das wäre, wenn dann wäre das für mich schon eher, dann müsste man CJ dafür abgeben.
Hm. Oder jemand wie Grimes?
Aber das ist doch, also.
Aber es ist
Flügel, halt, ja. Flügel haben sie ja.
Aber Grimes kriegt vielleicht noch mehr, also dieses Jahr läuft es ja auch nicht optimal mit dem Wurf, aber hat vielleicht noch mehr Two-Way-Potenzial.
Als wer?
Als Jones, als CJ auch. Also gut, natürlich kann
er. Ja gut, als CJ schon, aber.
Ja gut, aber kann jetzt, also er kann zumindest werfen und verteidigen.
Aber Herb Jones ist einer der drei besten Verteidiger
auf dem Flügel in der Liga. Ja, natürlich. Ich will es auch nicht Herb Jones dafür abgeben.
Und auch kein schlechter Offensivspieler. Er kann halt nicht so, also kein richtig guter Werfer, aber guter Cutter, ja. Der auch weiß, wie man den Ball irgendwie weiter bewegt. Da müsste schon, finde ich, viel mehr geben.
Also wäre deine Sache, dass du einen mobileren Big hast als Valanciunas?
Ja, also worüber man zumindest langfristig nachdenken kann, weil Valanciunas Vertrag ausläuft und ich nicht weiß, ob das so langfristig der geilste Fit ist neben Ingram und Zion, wenn man sich dafür entscheidet, dass man die behalten will. Weil dann solltest du eigentlich ja auf der größten Position schon jemanden haben, der besser verteidigt als Valanciunas und ja. Auch besser verteidigt als Zion und Ingram.
Ja, aber vielleicht ist das genau das Ding, weil ich, ja, aber du, ja, man rennt dann immer, man will keinen, eigentlich will man keinen abgeben, aber irgendwie geht's auch nicht, also
du kannst nicht. Naja, also wegen mir könnte man über Dyson Daniels oder so schon reden. Der hat, glaube ich, auch einen gewissen Trade-Wert.
Ja.
Aber sie haben vielleicht nicht genug Minuten für ihn.
Ja.
Ich würde halt nur, wie gesagt, nicht meine beiden mit Abstand besten Wing-Prospects abgeben wollen.
Also bei Grimes meine ich jetzt, dass Jones-Grimes jetzt nicht der Deal ist, den sie jetzt machen würden, meine ich jetzt auch. Also es geht nur darum. Naja, aber was ist mit den Kings los? Ich meine, mittlerweile etwas abgestürzt, beziehungsweise irgendwie gewinnen sie ihre Spiele. Also was heißt abgestürzt? Sind immer noch an 5, 6 ihrer letzten 10 gewonnen, 4 in Folge gewonnen. Was? Wir haben ja schon das berühmte Ding, ihr Net-Rating ist nicht das Beste, beziehungsweise ist teilweise sogar negativ. Ist es diese eine Position auf der 4, dass da irgendwie ein Upgrade zu Barnes irgendwie gut wäre, brauchen sie konstanteres Shooting als das, was Hurter in letzter Zeit bietet? Brauchen sie, also, was ist es? Weil wir haben ja auch bei den Awards drüber gesprochen. Sabonis spielt eine gute Saison. Fox spielt eine richtig gute Saison. Also,
Monk ist gut, Murray ist gut. Ja, also ich würde nach wie vor sagen, eigentlich ein Upgrade auf dem Flügel. Wäre gut in irgendeiner Form, auch wenn jetzt über die letzten Tage Barnes und Hurter beide aufdrehen. Also Barnes hatte jetzt auch mehrere 30-Punkte-Spiele dann aufgelegt.
Dann ist das irgendwie okay.
Ja, also ist abgegangen. Aber also wenn ich die Kings sehe, denke ich immer, die Offense ist vom System her geil. Also sie haben auch mehrere richtig gute Einzelspieler, aber mir fehlt so ein bisschen Athletik und Explosivität und auch Länge, halt gerade auf dem Flügel, gerade so unter den Spielern, die eher Rollenspieler sind als Stars. Und deswegen glaube ich, ja, das wäre schon auf jeden Fall das, was sie irgendwie am ehesten adressieren sollten. Und also wo man ja auch gerüchteweise jetzt eigentlich immer wieder hört, dass sie da auch gucken, also was in Sachen Wings geht. Also sie waren ja auch sowohl bei OG als auch bei Pascal irgendwie mit in der Verlosung. Mhm. Ist aber nichts draus geworden. Aber das, so dieses Profil von Spieler sagt einem ja schon auch ein bisschen, dass sie das eigentlich auch selber denken, dass sie sich da wahrscheinlich am ehesten verbessern könnten.
Gibt es noch jemanden realistischen für dich?
Jeremy Grant vielleicht, Kyle Kuzma vielleicht, wenn ich nicht weiß, ob der so in diesem System sich so schnell wohlfühlen würde, weil das schon wahrscheinlich eine ziemliche Umstellung ist im Vergleich zu dem, was er jetzt über die letzten Jahre gemacht hat, aber ist jetzt auch nicht das 100-prozentige Mega-Upgrade, aber wäre schon jemand, der, glaube ich, ein bisschen mehr noch reinbringt als jetzt jemand wie Barnes. Ansonsten mal überlegen, wer könnte es? Wer könnte es sonst noch sein? Hast du irgendwelche Namen parat?
Nee, das sind jetzt gerade auch so die Klassiker halt, aber ich fühle mich fast immer selber schon ein bisschen schlecht, wenn ich dann, ja, wie wär's denn mit Jeremy Grant? Also genauso wie wär's denn mit Aaron Nolan? Das sind so, wir kommen irgendwie immer, aber ich, nee. Ja, ist halt schon auch Aaron Gordon?
Tja, sicher.
Ich wüsste jetzt, ja, was halt auch eine gewisse Länge da sein muss, weil halt, find ich schwierig, irgendwie.
PJ Washington wäre noch ein Name, der mir einfällt, der aber auch eher für die Tiefe ist, als jemand, der jetzt irgendwie dann das Ceiling krass nach oben schraubt oder so, aber könnte, glaube ich, der Defense vielleicht ein kleines bisschen mehr helfen, als es Barnes jetzt momentan tut, weil, also auch wenn der Wurf in dieser Saison insgesamt nicht so konstant fällt wie letztes Jahr, wo sie die beste Offense der Liga hatten und sie deshalb dieses Jahr nicht so eine ganz krasse Offense haben, aber in wirklich, also der Prozess und das System, das ist ja immer noch richtig gut. Also um die Offense mache ich mir nicht die ganz großen Sorgen, sondern wenn, dann ist es ja schon eher, wie kann man halt die Defense noch so ein bisschen verbessern und dabei halt athletischer länger werden und so. Da wäre das vielleicht so ein Kandidat.
Wie sieht es denn bei Dallas aus?
So die der Gesundheit wäre erstmal gut.
Das wäre nicht schlecht, ne?
Im Moment auch immer nur unfassbar viele Ausfälle. Luca spielt jetzt 45 Minuten pro Spiel. Vielleicht auch nicht so geil, wenn er dabei phasenweise verrückte Sachen macht. Apropos verrückte Sachen, hast du gesehen, das, was Jason Kidd über Luca gesagt hat jetzt gerade?
Besser als Dirk?
Besser als Dirk und eigentlich so auf dem Level Jordan, LeBron, Kobe.
Ach so, ja.
Wie ist deine Reaktion?
Abwarten. Also individuell ist es natürlich schon brutal, was er abreißt. Aber es fehlt halt noch ein bisschen was. Aber es fehlt am Anfang bei Jordan auch was. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und er ist jetzt wie viele Jahre in der Liga? Wann kam er? 2019,
oder? 2019?
Irgendwie sowas.
Oder also, nee, 2018, glaube ich.
Ja, doch, müsste 18 drauf gewesen sein. Ja, genau. Warte.
18er Draft.
Draft.
Da hat sie ihn dahin gedraftet. Ja, 18 wurde er gedraftet. 18,
genau. Also ist jetzt quasi sechste Jahr. Ja, und bei Jordan war es halt auch, zum Beispiel, 84 gedraftet, erste Meisterschaft 91. Also im siebten, sechsten Jahr.
Auch. War auch schon 30 oder so, ne? Jordan? Nee. Oder wie alt war er da? Nee,
da war 28? Er 28.
28.
63er Jahrgang.
Da hat Luca noch ein paar Tage.
Genau, da kann er noch ein bisschen. Und von daher, also ich würde, also mal schauen, wie wir am Ende seiner Karriere von ihm sprechen. Ich meine, es gibt einige defensive Fragezeichen, gerade wenn es dann in die Runde Bryant, Jordan, James geht, weil die haben zu ihren Hochzeiten alle sehr gut verteidigt. Und das gehört dann schon irgendwie auch dazu. Ich meine, offensiv ist es schon brutal, was da so geht. Also deshalb mal gucken. Ich würde abwarten.
Ja, ich glaube, was
ist für so mich aber nicht in Stein gemeißelt, dass das passiert. Also
dass die Karrieren am Ende so einzuordnen sind, da wäre ich auch noch vorsichtig mit. Also ich glaube, was individuelle Begabung angeht, kann man den Case bestimmt machen. Aber also wie du schon gesagt hast, das gehört dann auch noch ein bisschen mehr dazu. Sonst wäre Tracy McGrady auch ein Top-10-Spieler all-time und das ist er ja auch nicht.
Leider, weil er war geil.
Er war geil. Ja, das ist. Das ist korrekt, ja.
Ja, aber Dallas, was ist da so? Ist es Gesundheit oder brauchen sie irgendwie noch einen zusätzlichen Big? Letztens hieß es ja, sie seien so ein bisschen unzufrieden mit Maxi Kleber, vor allem, weil er halt so oft verletzt wäre. Grant Williams zündet auch nicht so 100%.
Ja, irgendwie, sie brauchen wahrscheinlich mehr als eine Sache, hätte ich jetzt mal behauptet.
Ja.
Ich mir dachte, das wäre so ein Team, also einfach auch im Sinne von bisschen kompetentes Two-Way-Play, jemanden, der auch dribbeln kann, das wäre auch nicht schlecht. Deswegen dachte ich da an Bruce Brown, der macht jetzt auch nicht alles heile und macht sie auch nicht irgendwie sofort zum Contender, aber der würde halt, glaube ich, halt einfach schon so ein paar Sachen mit erfüllen und ein bisschen Entlastung bieten. Ich habe natürlich geguckt, ob das geht und wie das geht. Ne? Rashawn Holmes Seth Curry, geschützten 2025er Erstrundenpick. Das funktioniert, weil Dallas noch eine Traded Player Exception hat. Ich weiß nicht, wie geil das die Raptors finden, also ob ihnen das reicht, aber vielleicht ja schon.
Ja, möglich ist es. Möglich ist alles. Also, ja, dadurch, dass der Pick dabei ist und Holmes ist ja so ein bisschen auch so dieses Gehalt, dass die Mavs noch haben, um ja dann genau so einen Deal irgendwie durch über die Bühne bekommen zu können.
Genau, es geht, also letztendlich für die Raptors wird es ausschließlich um den Pick gehen.
Ja. Genau, aber ja, ist vielleicht nicht so blöd, Bruce Brown.
Und dann kann man immer noch gucken. Also hier ein zusätzlicher, verlässlicher Big fände ich auch nicht schlecht, aber ja. Gleichzeitig, was macht dann Dwight Powell? Wir wollen auch nicht, dass der also seine Minuten verliert. Dann.
Das ist schon bei Saisonhalbzeit, müssen wir schon mal wieder.
Ja, wenn Lively nicht fit ist, was ja auch leider immer mal wieder passiert, dann sieht man das ja auch von Zeit zu Zeit durchaus.
Ja, ist korrekt. Dann lass uns weiterziehen. Wir sind schon eigentlich viel, viel zu lang unterwegs dafür, dass wir noch die besten Teams vor uns haben. Stimmt. Nächstes Tier sind bei mir 4 Teams, Contenderkreis, Suns, Wolves, OKC, Clippers.
Ich habe 3 Teams im nächsten Tier, das heißt vielleicht Contender. Das sind Phoenix, Minnesota und OKC, also nur die Clippers nicht drin.
Clippers sind noch eins weiter oben.
Yes.
Lass sie uns mal durchgehen, einfach nur ganz kurz. Wir haben schon oft über alle gesprochen, einfach nur so, okay, was ist das, was fehlt? Suns.
Suns, also ein Backup Point Guard wahrscheinlich eigentlich, also so ein bisschen Stabilisator im vierten Viertel. Sie sind ja nach wie vor eins der schlechtesten Fourth-Quarter-Teams überhaupt, obwohl sie ja durchaus fähige Leute da haben.
Ist aber besser geworden.
Teilweise unfassbar Turnover-anfällig. Naja, gegen Orlando war es halt wieder die ziemliche Katastrophe. Das war ja gerade erst. Ich meine, da kann ich mir schon auch vorstellen, dass halt so die relativ kurze gemeinsame Zeit da eine Rolle spielt und dass das auch also organisch besser werden könnte, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass Beal und Booker für den Rest der Saison fit sind. Weil das sind ja eigentlich zwei Leute, die durchaus Ballhandling übernehmen können. Aber man weiß es halt immer nicht. Beal hatte jetzt ja auch irgendwie wieder was mit den Augen und hat dann immer wieder irgendwas anderes. Also es ist halt Phoenix, man weiß es nicht so genau. Ansonsten kann man da natürlich allgemein sagen, Wingtiefe wäre auch weiterhin nicht so schlecht. Ein defensiv starker Big wäre auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht,
Ihre Mittel sind halt sehr limitiert, um irgendwas zu bekommen. Aber ich hatte jetzt auch gelesen, dass wenn PJ Tucker bei den Clippers ein Buyout bekommt, was ja wahrscheinlich passiert, wenn er jetzt nicht vorher getradet wird irgendwohin, dann würde der wahrscheinlich in Phoenix landen. Der macht jetzt auch nicht die Defense, also der hat die Defense dann auch sicherlich nicht perfekt, aber gibt ihnen halt einfach nochmal einen weiteren Look und jemanden, der in den Playoffs ja durchaus auch schon ziemlich viel Erfahrung hat, weiß, wie man Leute nervt, wie man auch eine gewisse Toughness reinbringt, die ihnen sonst vielleicht ein bisschen abgeht.
Ja, stimmt. Nee, das passt eigentlich. Das passt ganz gut. Minnesota hat ja diese Schwächephase, jetzt aber mit brutalem letzten Viertel in Oklahoma City gewonnen. Ich bin übrigens.
Das war ein geiles Spiel.
Ja, aber ich habe es mir angeschaut, bin aber dummerweise dann, also Real Life, hab's dann gestern Abend, aber bin dann komplett weggepennt, kurz bevor das letzte Viertel losging. Also lag nicht am Spiel, ich war so müde, es ging einfach gar nichts mehr.
Ja, ich kann es nur empfehlen, gerade bei allen Leuten, die sich jetzt tierisch darüber aufregen, dass es nur noch Offense gibt. Das Spiel war wirklich, also gerade von den Wolves, wie schwer sie es gemacht haben für alle OKC-Spieler, außer jetzt vielleicht Shay, der aber auch wirklich hart arbeiten musste für jeden Abschluss.
Ja.
Das war schon echt richtig geil. Also da hat man zwei sehr, sehr, sehr gute Defensivteams gesehen und auch zwei Teams, die sich es einfach nicht leicht gemacht haben, obwohl da ja auch durchaus individuelle Scoring-Qualität auf dem Feld stand. Das war ein richtig gutes Spiel. Also auch eins, wo ich dachte, wenn die sich in den Playoffs treffen, dann habe ich da auch richtig Bock drauf.
Absolut. Jaden McDaniels Defense finde ich unfassbar. Also die Mobilität und wie er eigentlich schon raus ist oder halt also durch Fake Crossover, aber wie er sich dann wieder fängt und dann also diese Explosivität dann wieder ins Play zurückzukommen. Mega. Also gerade auch gegen Shay. Und ich meine, Shay dann teilweise durch seine Fakes und Richtungswechsel kommt dann irgendwie doch zum Ring, aber also wie oft auch McDaniels dann sich nochmal wieder gefangen hat, nicht recovered, sich gefangen hat.
Sehr gut.
Fand ich, hat schon Spaß gemacht. Wie gesagt, das Spiel hatte nichts damit zu tun, dass mir die Augen zugefallen sind, aber ja. Trotzdem, was fehlt Minnesota? Auch ein Backup-Point Guard?
Ja.
Weil jetzt gerade ist ja, also Nikhil Alexander Walker startet ja jetzt anstelle von Conley und
das ist kein Point Guard. Jordan McLaughlin ist auch nicht wirklich die Antwort und also sie haben halt insgesamt einfach Probleme, was offensives Decision Making angeht, sind halt auch ziemlich Turnover anfällig. Ihre beiden besten Offensivspieler sind immer noch ziemlich jung. Also selbst Towns ist ja immer noch ziemlich jung, wobei das bei dem vielleicht auch einfach ein bisschen die Spielanlage ist. Ne? Genau. Neigen im Zweifel manchmal dazu, ein bisschen dusselig zu spielen. Anthony Edwards ist ja auch jemand, der im Zweifel schon am liebsten wirft, auch in engen Situationen und auch viele Würfe treffen kann. So ist es ja nicht. Also aber halt nicht zwingend immer die richtige Entscheidung trifft. Und deswegen wäre da noch ein weiterer Ballhändler-Typ einfach gut. Also weil ja, auch Mike Conley, so sehr wie ihn alle lieben, halt alt ist. Und auch man jetzt auch nicht weiß, trägt er uns jetzt durch eine lange Saison plus Playoffs dann durch. Und das funktioniert die ganze Zeit. Ist ja jetzt gerade auch, wie gesagt, so, dass er ausfällt. Hier habe ich auch einen Fake-Trade mir durch die Maschine gejagt. Zwar für Tyus Jones.
Ich wollte auch sagen, Homecoming quasi.
Gehaltsmäßig, Shake Milton, Troy Brown, TPE haben sie auch eine und ihren eigenen 2024er First Rounder, der ja bei ihrer aktuellen Bilanz dann irgendwie der Nummer 28 Pick oder so sein würde. Vielleicht kann man den opfern. Das Problem bei Tyus Jones, vielleicht auch das einzige Problem, wäre halt, dass der dessen Vertrag auch ausläuft und die Timberwolves ja jetzt schon eine unfassbar kranke Gehaltsliste haben für die nächsten Jahre, ohne auch nur einen Point Guard für nächste Saison unter Vertrag zu haben, weil Conleys Vertrag ja auch ausläuft. Das könnte sie davon abhalten, aber das wäre trotzdem ein spielerisches Upgrade, was sie halt gebrauchen könnten. Und ich würde mir immer wünschen eigentlich, wenn man die Chance hat, das erste Mal in eine Franchise-Historie die Finals zu kommen, dass man dann auch alles dafür tut. Und dafür bräuchten sie aber halt einfach noch jemanden, der ihnen offensiv hilft.
Ja, ich hatte auch an Jones gedacht. Weil, ja, da glaube ich, ja, wie gesagt, könnte echt ganz gut reinpassen. Und mal schauen, ob sie es machen.
Lower Scale wäre vielleicht Monte Morris. Könnte man, also könnte man auch versuchen. Da müsste man vielleicht weniger investieren und könnte auch ein bisschen was davon übernehmen.
Okay, sie. Ja, okay. Brauchen wir immer noch Rebounding? Brauchen wir immer noch Länge?
Würde ich sagen. Wäre gut.
Was hältst du von dem Fake Trade, auch von ESPN, aus demselben Artikel von Andre Snellings, dass sowohl Schröder als auch Poeltl nach OKC wandern?
Das, also, für was denn?
Moment. Den habe ich jetzt nicht selber gemacht. Wie gesagt, ist ja dieser Davis Bertans, Alexei Pokuševski, Trey Mann, Aaron Wiggins und zwei First-Rounder und zwei Second-Rounder.
Boah, da kennen wir schon ganz schön viel ab.
Kriegen auch zwei Spieler.
Das stimmt. Also das Ding ist, man würde das halt abgeben für zwei Spieler, die am Ende von Spielen wahrscheinlich nicht auf dem Court stehen. Deswegen wäre ich, würde mich das wundern, wenn OKC das machen würde. Ich überlege gerade. Also, das Ding ist da halt so, die haben ja schon Gründe, warum sie so spielen, wie sie es gerade tun. Und das sind halt auch sehr bestimmte Spielertypen, auch gerade auf den großen Positionen. Und da wäre Poeltl halt, wäre eine komplette Abkehr davon. Wäre halt irgendwie so eine Art von Big. Und ich würde gleichzeitig auch denken, dass er ihnen jetzt nicht unbedingt schaden würde. Also, weil halt so eine.
Könnte auch neben Chat spielen, theoretisch.
Also theoretisch, aber nicht so, wie OKC spielen will. Die spielen ja die gesamte Saison immer nur mit einem Big Man und haben Chat immer ausschließlich auf der 5 eingesetzt. Deswegen würde mich das total wundern, wenn sie während der Saison einen Deal machen, um dann davon abzukehren. Zumal das ja funktioniert. Also die sind ja offensiv und defensiv um sie Top-5-Werte. Chat spielt da ja auch eine wesentliche Rolle drin, auch wenn er über die letzten Wochen den Dreier nicht mehr so trifft. Und also in dem Spiel gegen Minnesota hat er sehr viele offene Dreier verweigert. Ich war etwas überrascht, weil ich eigentlich so dieses Selbstbewusstsein von ihm schon auch ziemlich gut fand. Aber vielleicht kracht er auch gerade ein bisschen gegen die Mauer. Und defensiv hatte er trotzdem einen großen Impact. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie ihre Spielweise grundsätzlich verändern wollen. Und das würden sie schon mit einem Trade für Poeltl. Ja. Deswegen hatte ich mich immer eher gefragt, ob es nicht eher darum geht, halt statt Giddy halt einen wuchtigeren Vierer quasi zu haben, der halt auch ein bisschen mehr Rebound-Arbeit macht, der vielleicht auch ein besserer Shooter ist. Dann hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Giddy ist witzigerweise natürlich in der Starting Five trotzdem der beste Rebounder, was da dann wieder ein bisschen dagegen sprechen würde. Aber da würde ich halt trotzdem sagen, das könnte man am ehesten vielleicht upgraden. So ein Deal für einen klassischen Center, der neben Chat spielt, würde mich sehr wundern.
Okay. Und was wäre so ein Vierer?
das ist wesentlich schwieriger. Ja. Die Traumvorstellung wäre OG gewesen. Offensichtlich nicht passiert. Markkanen habe ich ja auch schon mal gesagt, das wäre die Übertraumvorstellung, aber das glaube ich auch nicht, dass das passiert aus genannten Gründen. Und dann, also ich dachte hier schon auch irgendwie wieder kurz an PJ Washington. Also wenn es jetzt mehr darum geht, einfach den Wurf zu haben, wäre auch ein Bojan Bogdanovic auf der 4 eigentlich ziemlich geil für so Closing-Lineups. Ist jetzt aber auch nicht der Typ, der dein Rebounding-Problem löst. Halt
schon ein Problem,
aber,
oder?
Ja, genau. Der löst dir das Problem definitiv nicht, aber du kannst halt mit dem Spiele closen, weil der halt das Feld noch mal mehr breit macht und auch jemand ist, der mit dem Ball in der Hand dann auch noch irgendwie die Offense weiter am Laufen halten kann. Das Ding bei OKC ist ja immer, wenn sie jemanden haben wollen, dann können sie im Prinzip auch alle wegbieten, wenn sie halt einfach so die am breitesten gefüllte Schatulle haben. Aber ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich krieg eher den Vibe, dass die einfach die Saison machen wollen, wie sie ist und dann vielleicht irgendwas verändern nochmal. Und irgendwie kann ich es ihnen auch nicht so richtig übel nehmen, auch wenn ich denke, du gewinnst in den Playoffs nicht, wenn du nicht auf einem adäquaten Level Rebounds holst. Und im Moment sind sie halt wirklich das schlechteste Rebounding-Team der gesamten Liga. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass Mark Gagnon und Sam Presti sich dabei ja wahrscheinlich auch irgendwas denken und die im Zweifel es auch besser wissen als ich. Deswegen würde ich auch nicht sagen, oh, die sind zum Scheitern verurteilt. So, das glaube ich nämlich nicht. Also ich denke über sie nach.
Ich kann es absolut nachvollziehen, wenn sie sagen, sie lassen es, wie es ist, weil ich glaube, das Ding ist, du hast natürlich alle Möglichkeiten, was zu machen, aber wenn es so gut läuft, wie es jetzt läuft eben, und wenn dieses Team so gut funktioniert, mit dieser Art Basketball zu spielen, dann zu sagen, dann ist die Hürde noch ein bisschen höher, beziehungsweise der Spieler, den du dir dann reinholst, der vielleicht irgendwas verschiebt ist, der muss dann noch ein bisschen besser passen. Also als wenn du einfach nur sagst, okay, ich meine, das Rebounding ist schon irgendwie eine klare Schwäche irgendwie, aber trotzdem, du willst jetzt nicht schon Teil dessen opfern, was du hast, und dann holst du dir einen Spieler rein, der so mäh passt. So, oder halt, für den du dann irgendwie so ein bisschen entweder eine Herangehensweise ändern musst oder bei dem du dann merkst, wenn er da ist, ja gut, er ist zwar ein besserer Rebound, er ist zwar ein guter Rebound, aber er passt jetzt nicht so richtig, also er passt jetzt nicht zu dem Rest, den wir so tun. Ich glaube, von daher kann ich es schon nachvollziehen, wenn man sagt, wir sind vielleicht auch dem, weiß man gar nicht, was sie intern gedacht haben, vielleicht waren sie sich auch schon relativ sicher, dass sie sehr, sehr gut sind. Aber ich könnte schon verstehen, wenn sie nichts machen würden. Also ich sehe es jetzt auch nicht als Eile an. Also wie du sagst, das schlechteste Rebounding-Team der Liga ist natürlich schon, kann in den Playoffs schon ein Riesenproblem werden, gerade wenn du dann auf Minnesota triffst zum Beispiel, die ja relativ lang sind.
Oder Denver. Selbst gegen die Lakers, die jetzt gegen viele Top-Teams nicht das beste Matchup haben, aber gegen OKC hätten sie zumindest diese eine Sache, wo man denken könnte, das könnten die schon ausbeuten wahrscheinlich.
Ja, absolut. Also von daher,
ich meine nicht, dass die Lakers OKC verteidigen können, aber du weißt, was ich meine.
Nee, eben. Aber es wäre dann halt zumindest, wenn es dann irgendwie so ein Dogfight wird, ist es halt dann eklig für sie, einfach weil sie halt physisch unterlegen sind, gerade an den Brettern.
Und dann, ich bin bei OKC übrigens auch, und dann können wir auch weitergehen mit dem nächsten Team, aber ich bin sehr gespannt, nicht nur, wie Giddy verteidigt wird in den Playoffs, sondern auch, wie Lou Dort verteidigt wird, weil der trifft zwar in dieser Saison den Dreier ganz gut, also beziehungsweise viel, viel besser als jemals zuvor, aber er hat immer noch einen komisch aussehenden Wurf, hat immer noch irgendwie seine Reputation. Und also ich glaube, wenn ich mir jetzt eine Playoff-Strategie gegen OKC überlegen würde, dann würde da schon dazugehören, lass mal Lou Dort 12 Dreier nehmen. Wir lassen dem Platz, weil wir wollen eher andere Sachen wegnehmen. Und dann bin ich gespannt, irgendwie wie die Reaktionen darauf ausfallen. Aber es ist halt, man hat sie halt bisher einfach noch nicht auf dem Level gesehen. Trotzdem halte ich nach wie vor sehr, sehr viel auch von der Mannschaft. Aber das ist so für mich dann der Hauptgrund, warum ich sie nicht in das Tier mit Denver und den Clippers reingepackt habe.
Ja. Was wäre denn mit jemandem wie Daniel Gafford zum Beispiel? So als quasi Backup, der dir aber halt noch ein bisschen Länge bringt, eine gewisse Athletik hat, der rebounden kann. Der ist jetzt nicht der Vierer dazu, aber es wäre zumindest noch jemand, den du auch mal ins Brett stellen kannst.
Das ist auch nochmal ein wuchtiger Dude. Ja, ist halt die Frage, wie sie selber zu ihrem anderen Jalen Williams stehen, der halt jetzt der Backup-Fünfer ist und der halt auch Dreier werfen kann.
Ja, das ist natürlich ein Vorteil, ja.
Also für den müssen sie, also nicht, dass der jetzt genauso spielen würde wie Chet, aber für den müssen sie halt auch nicht ihre Spielweise grundsätzlich ändern.
Ja.
Das wäre mit Gafford halt schon so. Der ist ja auch jemand, der so ein Rimrunner, Pick-and-Roll-Finisher ist. Das ist jetzt nicht ihre Hauptoffense, aber also ich denke mir schon auch manchmal, es ist ja nicht schädlich, wenn man verschiedene Looks hat und verschiedene Sachen ausprobieren kann. Deswegen, also ich fände es nicht grundsätzlich blöd.
Ja. Gut, dann nächstes Tier, also sind es zwei? Hast du Denver und Clippers in einem?
Ja.
Favoriten einfach, oder?
Ja, genau. So habe ich es genannt. Ich habe auch lange mit mir gerungen, ob ich Denver alleine und die Clippers alleine mache. Mhm. Aus altem Vertrauen. Ich meine, ich vertraue auch den Nuggets immer noch mehr.
Ja.
Aber ich glaube, im Moment beide sind für mich schon die Teams mit den besten Aussichten.
Bei mir auch. Und wie du sagst, ich meine, es sind auch zwei Teams, also die was so das Ceiling angeht, irgendwie relativ wenig Lücken haben. Also klar kannst du an den Kadern immer noch was basteln. Und also bei den Nuggets zum Beispiel ist die Bank, also fehlt vielleicht noch ein verlässlicher Bankspieler, Playmaker, Scorer, was auch immer, auf den du dich halt immer verlassen kannst, bei dem du weißt, was du bekommst im Endeffekt. Und bei den Clippers Backup Point Guard vielleicht noch.
Ja,
sowas.
Aber dachte ich auch am ehesten.
Es ist halt dann trotzdem, aber es ist halt dann Meckern in Anführungszeichen auf hohem Niveau einfach, weil du,
ja,
weil das, was normalerweise in den Playoffs viel auf dem Court steht, schon sehr, sehr gut ist und sehr, sehr viele Dinge abdeckt.
Ja, ich musste jetzt auch hier bei dem Spiel Denver gegen Milwaukee, was übrigens auch sehr gut war. Also es gab ja jetzt zuletzt auch mal ein, zwei Tage, wo es gar nicht mal so leicht war, das geile Spiel jetzt zu identifizieren.
Ja.
Aber vor ein paar Tagen, also Denver gegen Milwaukee fand ich auch richtig geil. Auch hat einen auch ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt in Sachen Bucks, weil die halt da schon wieder mehr wie sie selbst aussahen. Aber es hat mich vor allem auch mal wieder dran erinnert, so Jamal Murray wird ja jetzt wieder nicht All-Star werden. Da kannst du ja von ausgehen. Und das ist ja auch legit. Er hat wieder einige Spiele verpasst und klar, war jetzt wieder gut, aber statistisch ist es trotzdem schwer, den Case für ihn statt De'Aaron Fox oder so zu machen, der halt viel mehr Punkte macht letztendlich. Und trotzdem, so für eine Playoff-Serie weiß ich nicht, wie viele Guards ich über Jamal Murray nehmen würde. Und also gegen Milwaukee, was der auch dann teilweise wieder für Würfe getroffen hat, wie entspannt der sich übers Feld bewegt und dann teilweise halt so diese ganz schnellen Moves macht, wie er so irgendwie seinen Körper für Täuschung einsetzt und sich so übers Feld manövriert und dann auch so teilweise ganz komische Off-Balance-Jumper nimmt, die aber dabei aber nie die Kontrolle verliert. Das finde ich schon auch echt richtig speziell. Also richtig geiler Spieler nach wie vor.
Absolut. Ich fand auch geil, wie sie sich am Ende, also da war es schon sehr, sehr methodisch, aber wie sich halt immer wieder dieses Lillard-Matchup fürs Pick and Roll dann rausgepickt haben. Quasi erstmal der Screen auf, weil erst Beasley, glaube ich, immer gegen Murray stand, dann kam der Screen hoch und Murray ist dann rübergegangen, so, dann mussten sie switchen quasi, dann Lillard gegen ihn und dann kam auch schon Jokic hochgerollt quasi. Weil Lillard ist ja immer in die Ecke gesprintet, dass sie den Switch wieder hinkriegen dann von Lopez, aber Lopez kam halt dann immer schon so angewedelt und dann Jokic war schon so halb im Move. Es war natürlich nicht, also es war verständlich, aber es war natürlich nicht optimal für die Defense der Bucks. Also von daher, aber also Murray finde ich auch Wahnsinn. Also dieses, ja, wie du sagst, so dieses anarchische, aber gleichzeitig diese Kontrolle.
Ja.
Ist irgendwie ein cooler Spieler einfach.
So von den Leuten, die nominell als Point Guard rumlaufen, ich habe dann überlegt, wen ich da definitiv über ihm nehmen würde. Also es wäre Shea schon, also weil der, glaube ich, auch ein besserer Verteidiger ist. Mhm. Auch wenn Murray da okay ist. Curry.
Ja.
Und dann ist es halt schon wieder, also ich meine, bei Luca kann man jetzt drüber streiten, nennt man den Point Guard oder nicht.
Ja.
Ich würde ihn jetzt eigentlich nicht unbedingt Point Guard nennen, aber ich komme dann schon schnell bei Murray an, muss ich sagen.
Ja, das Gesamtpaket ist halt schon wahnsinnig gut eben und weil er halt auch diese Kontrolle einfach ausstrahlt und weil du halt weißt, also was er eigentlich die ganzen letzten Playoffs abgerissen hat.
Ja.
Das war schon nochmal eine andere Stufe irgendwie. Also eine, ja. Könnten, wenn die beiden in Conference Finals aufeinandertreffen, und alle fit sind, können schon sehr geil werden.
Du meinst jetzt die Clippers, ne? Nicht die Bucks und die Nuggets.
Nee, ja, genau. Die Clippers, genau. Ja.
Ja, ja, absolut.
Gut, dann haben wir es, oder? Für heute.
Ich glaube auch.
Sehr lang genug am Schnacken. Von daher machen wir es jetzt ganz schnell und bedanken uns noch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Solltet ihr das ab sofort öfter tun wollen, könnt ihr uns gerne abonnieren bei Apple Podcasts, Spotify, Google, Amazon Music, also Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, geht überall. Ihr könnt uns folgen bei X, bei Instagram. Ihr könnt auch auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, patreon.com/korbiger Podcast und Korbiger mit.
Oi.
Richtig. Dort gibt's extra Content, nämlich diese Woche geht da eventuell auch noch was. Also wir gucken mal, was die Themenlage so anbietet. Momentan geht's ja eigentlich ganz gut. Also schaut da gerne mal vorbei. Und das ist dann, dieser Content ist für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch alle. Wissen wir echt sehr, sehr zu schätzen. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.